Hallo Max.
Hallo Björn.
Wir sind hier bei der Märchenstunde Nummer
19, glaube ich.
Ich glaube auch.
19 habe ich behauptet.
Wir lesen heute in der Märchenstunde das Märchen Die Gänsemagd.
Ah, okay.
Das ist übrigens ein Hörerinnenwunsch. Katrin auf Twitter IHDL hat uns heute Nachmittag vorgeschlagen, dass wir das lesen sollen. Und wir haben das beim Überfliegen beschlossen, dass wir das einen spontan guten Vorschlag finden und haben unsere akribischen Planungen, was wir eigentlich lesen wollten, über den Haufen geworfen.
Genau, diese Pläne haben wir spontan wieder fallen lassen.
Damit wir jetzt.
Achtung, hier kommt ein Hörerwunsch rein. Und dann, oh genau. Nein, jetzt alles weggeschmissen, was schon da war.
Nämlich nix. Nein, vielen Dank, Katrin, für diesen schönen Vorschlag, den ich auch deshalb schön finde, weil ich verrate schon mal, er wird ein bisschen eklig.
Okay.
Und das passt auch deshalb ganz wunderbar als Werbung, weil wir nämlich in anderthalb Wochen, also naja, knapp zwei Wochen, schon die nächste Märchenstunde machen.
Auf der Republika.
Genau.
In live.
In live, vorgeschlagen von der wunderbaren Sabria David, die mit uns über die Splatter-Märchen der Grimms reden will. Ihr Vorschlag ist übrigens auch auf dem Hintergrund entstanden, dass die Grimmschen Märchen das allererste Mal heute sozusagen, nein, aber dieses Jahr vor 200 Jahren in Buchform erschienen sind. Da haben die Brüder Grimm das erste Mal ihre Märchensammlungen veröffentlicht.
Genau.
Wir sind also im Jubiläumsjahr. Und im Vorgriff auf unsere Blutgewalt- und Splatter-Orgie auf der Republika in anderthalb Wochen fangen wir heute schon mal mit einem etwas blutigen Märchen an, nämlich der Gänsemagd. Haben wir ja schon darüber gesprochen, wer es vorliest?
Nee, aber die Katrin hat uns neulich auch beim Deutschlandfunk empfohlen.
Die hat Kontakte zum Deutschlandfunk und wir kriegen da jetzt eine Sendung?
Nee, die war eingeladen in eine Sendung. Ich glaube, das war der Deutschlandfunk.
Aha.
Und die war dazu gemeinsam mit anderen Podcastern.
Ah, okay.
Und wurde auch unter anderem gefragt, was sie sonst noch so hört. Und dann hat sie die Märchenstunde erwähnt.
Das ist toll.
Vielen Dank dafür.
Vielen Dank.
Ich hoffe, das war sie auch. Also es war auf jeden Fall, Katrin war auf jeden Fall dabei. Ich weiß nicht, ob sie das erwähnt hat oder...
Vielen Dank den Menschen, die uns im Deutschlandfunk empfohlen haben. So, die Gänsemagd, wer liest?
Der hat man letztes Mal gelesen.
Ich glaube, du.
Ich? Na dann? Dann du.
Ja, okay, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Gut, dann fangen wir
an. Soll ich noch mal kurz hier reinhören?
Das muss nämlich immer abwechselnd laufen, sonst kriegen wir Ärger mit unseren Agenten, weil die Verträge sind da ganz knallhart geregelt.
Genau, wir sind da nämlich solche Urheberrechtsabhol-Dingsten. So, mal gucken. Ach so, beim letzten Mal war doch hier sowieso großes Drama mit MS Pro und mit, so.
Genau, das kriegen wir jetzt gar nicht so schnell raus, wer da gelesen hat.
Ja, da wahrscheinlich.
Ach komm, schnick, schnack, schnuck.
Hä?
Dabei drei muss man zeigen. Okay, nochmal. Eins, zwei, drei. Mist, beide Schere. Beide Stein. Ach Mist, okay. Du hast gewonnen, du darfst raussuchen, wer liest.
Ach, ich darf raussuchen, wer liest.
Ja, du darfst doch lesen.
Ich lese einfach.
Alles klar. Jetzt. Los geht's, die Gänsemagd.
Die endlich. Gänsemagd. Es lebte einmal. Kennst du das überhaupt, das Märchen?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon kannte. Aber ich habe es vorhin schon überflogen. So. Ich weiß jetzt grob, was es geht.
Das andere Märchen, was wir so vorbereitet hatten, das kannte ich natürlich vorher, aber dieses Märchen kenne ich nicht.
Okay.
Es lebte einmal eine alte Königin, der war ihr Gemahl schon lange Jahre gestorben.
Das ist Premiere, oder?
Witwe?
Nee, Witwen weiß ich jetzt nicht, aber wir hatten alte jetzt Königin? In diesen drei Jahren, in denen wir das jetzt machen, haben wir meistens Märchen, in denen Könige vorkommen, oft auch Königstöchter, aber selten Königinnen.
Da können wir mal gucken, auf welches Klischee wir jetzt gleich stoßen.
Okay.
Wobei Königin hier bei Sieben Zwerge, Dings, war doch auch...
Schneewittchen.
Ja, doch auch eine Königin. Da hat doch der König auch quasi keine Rolle gespielt, oder?
Nee, aber da war es die Stiefmutter.
Ach stimmt, da war es mal wieder die Stiefmutter.
Da ist der klassische Fall, da stirbt die Königin und dann kommt die böse Stiefmutter.
Nee, Moment mal, das war in den späteren Auflagen, war es die Stiefmutter.
Stimmt, erst war es die Mutter, die so eine Kackpratze war und dann haben sie das zensiert und da die Stiefmutter draus gemacht.
Der alte Stiefmutter-Trick. Wieder da ist an der Seite so ein Hebelchen, wo du, ich glaube, da hast du gerade...
Ich habe nichts gemacht.
Aber von dem iPad, guck mal.
Ja.
Da ist an der Seite ist so ein Schiebehebel und der muss mal, mach den mal bitte auf runter. Nicht den, den da drüber, so ein Schieber-Dingsbums, genau.
Ah.
Weil ansonsten hat er jetzt, macht er okay. Die ganze Zeit, wenn ich irgendwo per Twitter erwähnt werde, das passiert dann wirklich ständig, dann macht es das. Dit.
Okay. Mhm. Ihr seht schon, wir werden nie durch dieses Märchen durchkommen. Fang einfach nochmal von vorne an.
Es lebte einmal eine alte Königin, der war ihr Gemahl schon lange Jahre gestorben und sie hatte eine schöne Tochter. Wie die erwuchs, wurde sie weit über Feld auch an einen Königssohn versprochen. Weit über Feld?
Ja, ganz weit weg.
Ach so. Als nun die Zeit, ich dachte so. Na egal. Also in die Zeit kam, wo sie vermählt werden soll. Ja.
Ich hätte auch noch mal kurz eine Frage an uns und auch die Freunde im Chat. Den Chat sehe ich übrigens jetzt nicht mehr.
Ach so, ja, ich auch nicht. Dann sollte man vielleicht mal wieder nach vorne. Genau.
Hat irgendwer schon mal Märchen gelesen oder gehört, in dem, also eins dieser klassischen Märchen, in denen Königstöchter nicht schön waren? Die sind noch immer schön, oder?
Es war einmal ein König, der hatte zur Tochter eine unglaubliche Hackbratze.
Nein, ich finde es ja, es ist eigentlich konsequent, weil das haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Logischerweise ist richtiger Adel ist sozusagen immer von innen und außen schön.
Das so, stimmt.
Nein, nicht in
Wirklichkeit. Da hilft auch die Inzucht bei.
Nein, nicht in der Realität, aber sozusagen in der Theorie von, also gerade in der mittelalterlichen Theorie von Adel, das habe ich schon mehrfach hier geklugscheißert, gehört das zusammen. Insofern ist es mehr als konsequent und es wäre wirklich eine sehr, sehr außergewöhnliche Konstellation, wenn ein Königskind mal hässlich wäre.
Ja, und aber auch da ja das gemeine Volk den eigenen König mit hoher Wahrscheinlichkeit nie zu Gesicht gekriegt hat.
Kann man auch einfach glauben.
Dass ja, also ich meine, das ist wenigstens ein schöner Gedanke, dass man wenigstens für einen schönen Menschen leidet, als für einen hässlichen Menschen leidet.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob das wirklich schöner ist, aber war Jesus eigentlich schön?
Ich gehe davon aus.
Nicht so im klassischen Sinne, oder?
Naja, er war ein junger Mann in seinen besten Jahren mit wallendem Haar und Vollbart, also ja, wie kommst du eigentlich jetzt von der Königstochter auf Jesus?
Nee, wenn man schon von nicht so schönen Leuten regiert wird, dass man wenigstens
an schöne Leute glaubt.
An schöne Leute glaubt. Was ist hier mit meinem Computer gerade los? Mein Computer ist dort.
Kann es sein, dass diese Märchenstunde unter einem etwas chaotischen Stern
steht? Mein Computer reagiert hier plötzlich nicht mehr. Es ist wirklich so, Mauscursor steht. Das ist so, als ob ich ein Foto von dem Bildschirm gemacht hätte und mehr passiert einfach nicht. Aber noch ein bisschen kann ich lesen. Aber dann müssen wir hier.
Unser Zuhörer Jan schreibt uns gerade, es gibt wohl ein Märchen, in dem ein Königskind hässlich ist. Vielleicht findet er auch noch aus welches, dann könnten wir das beim nächsten Mal lesen. Also beim übernächsten Mal, weil das nächste Mal ist ja Werbeblock auf der Republika.
Was ist das hier mit diesem Rechner gerade?
Möchtest du auf deinem iPad lesen?
Ich fürchte, ich muss dann kurz mal hier zwischendurch immer das Ding einfach krass.
Ihr seid live dabei, wie Max Rechner gerade den Geist aufgibt.
Ja, dann gib mir mal kurz meinen, denn vielleicht wegen dieser blöden Erweiterung, diesen blöden R-Server. Und dafür habe ich Geld ausgegeben, siehst du? Aber jetzt, nachdem ich diese Erweiterung installiert habe.
Das ist cool, wir reden jetzt bald seit 20 Minuten auch offiziell und sind gerade auf einen Satz gekommen.
Dann gib mir mal kurz das iPad, bitte.
Mann, oh Mann.
haben wir hier noch irgendwo, warte mal, ich habe hier noch.
Ich kann auch zur Not auf meinem Telefon lesen.
Wir haben hier noch ein zweites iPad.
So,
wir sind hier ja nicht bei armen Leuten, ne?
Du Armer. Nee, natürlich nicht. Okay, jetzt kann ich jetzt erzählen, solange du das iPad suchst? Nein, keine Angst. Mitschnitt läuft über einen dritten Rechner, liebe Zuhörer, die jetzt im Chat Angst haben, dass wir nicht aufnehmen. Der Mitschnitt müsste parallel problemlos laufen.
So, jetzt ist Björn etwas überrascht, warum ich ohne iPad wieder da bin.
Ja.
Weil meine Freundin auf ihrem iPad ihn Passwortschutz drauf hat.
Und du weißt das Passwort nicht?
Nee, natürlich nicht.
Wow.
Es ist, wir haben uns neulich darüber Gedanken gemacht.
Ob ihr euch nach der Hochzeit eure Passwörter verratet?
Nee, das natürlich nicht. Also das auf gar keinen Fall. Nee, ob wir irgendwie eine Regelung finden, dass es irgendwie einen Umschlag gibt zum Beispiel.
Falls
dem anderen irgendwas zustößt, dass wir dann wissen, wo wir das im Zweifelsfall holen können. Und wahrscheinlich werden wir eine Regelung machen, wie ich verrate ihr die erste Hälfte von meinem Masterpasswort und die zweite Hälfte steht dann aber nur in diesem Umschlag drin, sodass, wenn irgendjemand diesen Umschlag findet, er nicht automatisch.
Wow.
Also das wird hier schon so mit Aufwand getrieben.
Probleme moderner Beziehungen.
Naja, aber es ist so, oder? Ich meine,
das ist ich so. Würde mal ganz kurz meine Frau anrufen wollen, fragen, wie wir das machen. Nein, aber das stimmt.
Dann Telefon-
Komm, jetzt lass uns mal lesen.
Gib mir ja kurz.
Wird da hier nichts mehr.
So. Also, es lebte einmal eine Königin, bla bla bla. Er wuchs, sollte heiraten.
Lies es nochmal bitte ganz. Ich glaube, nach 20 Minuten weiß keiner mehr, wo wir waren.
Es lebte einmal eine alte Königin. Der war ihr Gemahl schon lange Jahre gestorben und sie hatte eine schöne Tochter. Wie diese erwuchs, wurde sie weit über Feld auch an einen Königssohn versprochen. Als nun die Zeit kam, wo sie vermählt werden sollte und das Kind in das fremde Reich abreisen musste, packte ihr die Alte gar viel köstliches Gerät und Geschmeide ein.
Ach so. Auf nicht, die Reise nicht, zur Hochzeit, nicht, also zur Vermählung.
Ne? Ja, aber nicht köstlich im Sinne von lecker, sondern
kostbar.
Ja, das war jetzt so. Gold und Silber, Becher und Kleinode, kurz alles, was ihr zu einem königlichen Brautschatz gehörte. Denn sie hatte ihr Kind von Herzen lieb. Auch gab sie ihr eine Kammerjungfer bei, welche mitreiten und die Braut in die Hände des Bräutigams überliefern sollte. Und jede bekam ein Pferd zur Reise. Aber das Pferd der Königstochter hieß Falada und konnte sprechen.
Ja,
die
wahrscheinlich, das ist so völlig normal.
Nein? Nee, aber ich finde, so die Tatsache, dass wahrscheinlich weder Tochter noch Mutter diesen Prinzen, den sie jetzt heiraten wird, jemals gesehen hat, dass die Chance dazu relativ gering ist, das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen, oder?
Ja, das ist doch normal. Man heiratet doch nicht irgendwen, man heiratet doch nach politischen Bündnissen.
Ja, aber es ist trotzdem, das ist schon eine Reise ins Ungewisse, wie man es, also das ist.
Das stimmt.
Und auf Ewigkeit, das finde ich, kann man noch mal so im Hinterkopf so ein bisschen behalten.
Aber eben trotzdem gerade in, also für die Zeit sowieso, aber in adligen Kreisen völlig normal.
Und mit
also ich sag das jetzt deshalb nicht, weil ich das jetzt richtig und gut finde, sondern weil ich natürlich, klar ist es eine Reise ins Ungewisse, aber irgendwie wusste Frau das ja, dass sie also ich frage mich sozusagen, ob das
auch als Königstochter hatte man es nicht unbedingt leicht.
Ja, das sowieso nicht, weil man war ja Verhandlungsmasse, also vor allem als Königstochter.
Was wird denn eigentlich aus ihrem Reich?
Ja, gar nichts. Das erbt doch, eine Tochter erbt doch nichts.
Ja, eben. An wen soll das jetzt gehen?
An den Sohn.
Hat die noch einen Sohn?
Das wissen wir nicht.
Okay, hoffen wir es, oder? Weil alte Königsmutter, und die wird ja wahrscheinlich auch nicht mehr so wahnsinnig viele Kinder in die Welt setzen.
Vielleicht wurde aber auch das Reich im Moment des Ablebens der Mutter mitsamt der Tochter an den neuen Königssohn versprochen. Das
kann natürlich auch sein. Und heißt England. Nein.
Nein, aber von freier Entscheidung war da ja nichts. Und die spannende Frage wäre jetzt wirklich sozusagen, ob man irgendwie da weiß, wie schwierig, also ob das akzeptiert war oder gar nicht. Weißt du, was ich meine?
Und die Mutter wird wahrscheinlich auch die eigene Tochter nie wiedersehen, ne?
Ja.
So mit Ruf an, wenn du da bist?
Aber ich meine, andererseits, also das ist ja auch was zum Beispiel, Wenn damals Menschen irgendwie auf Handwerksfahrt gegangen sind, ne, die Gesellenfahrt,
ja,
so wie das heute manchmal Zimmerleute noch machen, du hast ja, das war ja klar, dass du deine Kinder nie wieder siehst, wenn die woanders eine Festanstellung kriegen. Also
das war halt so.
Ja, eben, und das ist genau diese Meta-Frage, die ich mir stelle. War das alles halt so oder war das auch damals schon ein Problem?
War schon höllisch schwer. Wir können es ja wirklich nur noch schwer vorstellen. Ich meine, so weg ist ja für uns physisch nicht mehr anfassen, aber wahrscheinlich ist auch das nur noch eine Frage der Zeit, bis das auch das selbst über halbe Kontinente geht.
Was ich ein bisschen creepy fände, aber gut. Aber klar, logisch, wir haben in der Regel irgendwelche Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren.
Wir können Videotelefonie machen, wir haben alles.
Ja.
Ja, gut.
Wenn man sich's leisten kann, schon.
Wie nun die Abschiedsstunde da war, begab sich die alte Mutter in ihr Schlafkammer, nahm ein Messerlein und schnitt damit in ihre Finger, dass sie bluteten. Darauf hielt sie ein weißes Läppchen unter unter und ließ drei Tropfen Blut hineinfallen, gab sie der Tochter und sprach: Liebes Kind, verwahr sie wohl. Sie werden dir unterwegs Not tun. Okay, also es ist, ich glaube, es war nicht einfach so, sondern es hat ist auch denen sehr, sehr schwer gefallen.
Das stimmt, wenn die Mutter die Tochter mit so viel magischem Gerät ausstattet, dann ja.
Also nahmen beide voneinander betrübten Abschied. Das Läppchen steckte die Königstochter in ihren Busen vor sich, setzte sich aufs Pferd, also relativ bildhaft, ob das in den nächsten Auflagen auch noch so ist, setzte sich aufs Pferd.
Ja, andererseits ist es natürlich auch ein schönes Bild, ne, dass sie ihren von diese Blutstropfen der Mutter, also dieses sehr ans kostbare Ding ans Herz legt, genau.
Setzte sich aufs Pferd und zog nun fort zu ihrem Bräutigam. Da sie eine Stunde geritten waren, empfand sie heißen Durst und rief ihrer Kammerjungfer: Steig ab und schöpfe mir mit meinem Becher, den du aufzuheben hast, Wasser aus dem Bach. Ich möchte gern einmal trinken. Ei, wenn ihr Durst habt, sprach die Kammerjungfer, so steigt selber ab, legt euch ans Wasser und trinkt. Ich mag eure Magd nicht sein. Okay, das ging ja flott. Da stieg die Königstochter vor großem Durst herunter, neigte sich über das Wässerlein am Bach und trank und durfte nicht aus dem goldenen Becher trinken. Da sprach sie: Ach Gott! Da antworteten die drei Bluttropfen: Wenn das deine Mutter wüsste, das Herz im Leibe tät ihr zerspringen.
Ja.
Ja, ich glaube, da gibt es Schlimmeres, aber...
Ja. Naja gut, es ist natürlich, wenn es so kurz nach Beginn der Wegstrecke schon klar ist, dass sie da eben keine Begleitung und keine Unterstützung hat,
das sondern stimmt.
Eigentlich die komplette Gegnerin, das ist ja...
Das ist nicht gut.
Das endet jetzt, das wird erstmal hart.
Mhm. Aber die Königsbraut war gar demütig, sagte nichts und stieg wieder zu Pferd. So ritten sie etliche Meilen weiter fort.
Eine wohlerzogene junge Frau.
Ja,
absolut passiv und leidensfähig.
Tja.
Das Gegenteil von irgendwie emanzipiert.
Mal gucken. Das ist lustig. Seitdem ich jetzt Game of Thrones gucke, kann ich nicht mehr anders denken. Kennst du das?
Ich kenne Game of Thrones, aber warum kannst du deshalb nicht mehr anders denken?
Na, ich bin jetzt so, wenn ich so an so eine Mittelalterwelt denke, dann denke ich sofort, oder wenn ich so an so eine Märchenwelt denke, dann habe ich sofort diese Serie im Hinterkopf und denke, die entwickelt sich doch bestimmt jetzt hier wie diese, die Blonde, die am Anfang auch so total... kleines Kind ist und so sich dann. Hast du es gesehen?
Nee, also ich weiß, dass Game of Thrones eine Fantasy-Mittelalter-Fernsehserie ist aus den USA, die extrem beliebt und erfolgreich ist.
Genau.
Und mittlerweile auch im deutschen Free-TV läuft.
Lief,
genau.
Die haben sie relativ schnell verpasst.
Stimmt, die haben die komplette erste Staffel irgendwie in so drei Wochenenden wegversendet, ne?
An einem Wochenende.
Noch besser, okay.
Über drei Tage wirklich so, ja. Relativ konsequent. Was ich ja auch okay finde, passt zu der Serie auf jeden Fall. Und genau, und da ist eine dabei, die, ich weiß nicht, Kali heißt auch irgendwie Königin oder sowas. Und die entwickelt sich so von einer total demütigen kleinen Mädchen hin zu der machtbewussten Herrscherin, die bestimmt noch über Leichen geht. Aber das weiß ich auch noch nicht.
Okay, aber das ist ja dann wirklich so als Emanzipationsprozess erzählt.
Ja, genau.
Gegen die Wahrscheinlichkeit der damaligen Zeit. Weil wenn unsere Königstochter hier im Märchen zeitgemäß erzogen ist, dann bleibt die natürlich dieses demütige Püppchen, das irgendwie
also in der
sich in sein Schicksal fügt.
In der Serie gibt es sehr, sehr viele Frauen, die plötzlich ohne Männer dastehen oder eben auch schon vorher genötigt sind und dann sehr, sehr machtbewusst und sehr zielstrebig ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen. Das ist...
Was es ja auch damals und auch im Mittelalter oft genug gab, weil ja die Todesraten irgendwie auf beiden Seiten irgendwie
relativ hoch waren
und es ging oft nicht anders. Aber trotzdem finde ich zum Beispiel extrem faszinierend an der ersten Elisabeth, also der britischen Königin,
ja.
Die mit der Armada und in Spanien und so weiter, wenn man da, abgesehen von den großartigen Filmen, die es über diese Figur so gibt, die ist ja einfach, obwohl sie eine absolut mächtige Herrscherin war und den Laden irgendwie auch im Griff gehabt hat, ist sie an manchen Stellen einfach immer die brave, passive Frau geblieben, die dann sich eben an irgendwelchen Stellen durch ihren Admiral oder ihren Minister oder ihren Kanzler vertreten lassen musste.
Also weil sie da als Frau nicht dabei sein durfte quasi, oder?
Nee, als Königin durfte sie schon einiges, aber ja. Da, wo halt sozusagen die soziale Rolle Frau wichtiger war als die politische Rolle Königin, da musste sie halt Männer vorschicken und hat es dann auch gemacht. Also Also eine komische Halbemanzipation sozusagen.
Merkwürdig.
Aber mal gucken, wie es jetzt hier der
Königstochter bei uns genau. geht. Aber die Königstochter war gar demütig, sagte nichts und stieg wieder zu Pferd. So ritten sie etliche Meilen weiter fort und der Tag war warm, dass die Sonne stach und sie durstete bald von neuem. Da sie nun auf einem Wasserfluss, an einen Wasserfluss kam, rief sie noch einmal ihrer Kammerjungfer, steig ab und gib mir aus meinem Goldbecher zu trinken. Denn sie hatte aller bösen Worte längst vergessen. So, hätte natürlich auch sein können, sie hat es einfach nochmal versucht, aber okay, sie hat es offensichtlich vergessen, was vor einer Stunde passiert ist. Die Kammerjungfer sprach aber noch hochmütiger. Wollt ihr trinken, so trinkt allein. Ich mag nicht eure Magd sein. Ich mag nicht eure Magd sein. Da stieg die Königstochter hernieder vom großen Durst und legte sich über das fließende Wasser, weinte und sprach, ach Gott. Und die Blutstropfen antworteten wiederum, wenn das deine Mutter wüsste, das Herz im Leibe tät ihr zerspringen. Und wie sie so trank und sich recht überlehnte, fiel ihr das Läppchen, worin die drei Tropfen waren, aus dem Busen und floss mit dem Wasser fort, ohne dass sie es in ihrer großen Angst merkte. Die Kammerfrau hatte aber zugesehen und freute sich, dass sie Macht über die Braut bekäme, denn damit, dass diese die Blutstropfen verloren hatte, war sie schwach geworden. Vorher war sie jetzt auch nicht unbedingt extrem stark, aber okay.
Richtig. Aber aufstehen, ich möchte hier mal ganz kurz, weil wir es gerade schon von Fantasy-Fernsehserien hatten, ich finde das ja so toll, dass dieses Prinzip, irgendwelche magischen Gadgets zu haben, die einen stark machen,
ja,
das sozusagen, also früher über hier Live-Rollenspiele und Dungeons and Dragons und solche Sachen irgendwie so in Jugendkultur eingezogen ist und dann ja so ein elementares Teil von Hit-and-Run-Spielen, von Computerspielen war, also ob das jetzt bei Super Mario war, der dann irgendwelche Dinge eingesammelt hat oder
der Pilze gegessen hat, um die Schilddrüsen
besser. Ich wollte das jetzt, weil das hier eine Kindersendung ist, nicht so laut sagen, aber ja. Oder selbst heute bei Angry Birds, ne? Also wenn die, dass die dann halt besondere Fähigkeiten haben, die blöden Vögel, wenn sie die Schweine abschießen und so. Also ne, das ist halt keine dumme Erfindung irgendwie der modernen Spieleindustrie ist, sondern dass dieses Prinzip
des Power-Ups.
Jemand läuft durch eine Welt, muss irgendein Ziel erreichen und hat so Power-Ups dabei, kann die aber auch dummerweise verlieren und dann ist halt ein Leben weniger oben im Counter. Das Prinzip gibt's schon in mittelalterlichen Ritterromanen und geht aber auch bis in die Märchen rein. Das finde ich einfach ziemlich cool, dass diese Nummer mit den magischen Gadgets irgendwie so eine Kulturkonstante ist über 1000 Jahre.
Na, ist ja auch nicht abwegig. Also in dem Fall ist ja wirklich alles andere als abwegig. Ein kleines, offensichtlich relativ kleines Mädchen wird da durch die Welt geschickt. Das ist mir jetzt auch erstmal so klar geworden. Mutterseelen allein.
Also
kriegt erstmal als allererstes von der Einzigen, die ihr zur Seite gestellt wird, um ihr sozusagen eine Hilfe zu sein, kriegt sie erstmal voll eins in die Fresse und dann, dass sie sich an dem Kleinsten, dass sie dann schwächer wird, wenn sie auch noch dieses kleinste Element verliert, ist ja nun durchaus nachvollziehbar. Also das ist ja nicht mal jetzt hier irgendein Power-Up-Gadget, sondern das ist ja...
Aber es ist insofern ein Power-Gadget, als dass es ja magische Kräfte hatte. Die Blutstropfen konnten ja reden.
Oder psychologische Kräfte.
Ja, du machst dir das jetzt hier wieder in so ein naturwissenschaftliches Weltbild, aber entschuldige, es sind magische Kräfte. Das ist das Fernet Branca unter den Blutstropfentüchern.
Das Pferd hat bisher noch gar nicht gesprochen.
Das kommt noch. Steht ein Pferd auf dem Klo.
Okay. So, war sie schwach geworden. Als sie nun wieder auf ihr Pferd steigen wollte, das da hieß Falada, sagte die Kammerfrau, auf Falada gehöre ich und auf meinen Gaul gehörst du. Und das musste sie sich gefallen lassen. Außerdem hieß sie die Kammerfrau auch noch die königlichen Kleider ausziehen und ihre schlechten anlegen. Und endlich musste sie sich unter freiem Himmel verschwören, dass sie am königlichen Hof keinen Menschen nichts davon sprechen würde. Und wenn sie diesen Eid nicht abgelegt hätte, hätte sie auf der Stelle umgebracht worden. Wäre sie auf der Stelle umgebracht worden.
Glückwunsch!
Sind die eigentlich da zu zweit unterwegs?
Die sind zu zweit unterwegs und die Magd hat es jetzt mal komplett geschafft.
Ja.
Rollentausch.
Herzlichen Glückwunsch. Das passiert davon, wenn man dem Proletariat zu weit vertraut.
Ich wollte gerade sagen, aus einer klassenkämpferischen Perspektive ist es natürlich gar nicht so kritisch zu sehen.
Ich weiß ja nicht, ob so weitergeht. Ob nicht am Ende jeder wieder an der Position ist, die ihm zusteht.
Du meinst, dass die meisten Märchen, die von den Grimms gesammelt wurden, am Ende dazu dienen, die bürgerliche Moral wiederherzustellen?
Und nicht den Klassenkampf zu fördern.
Also dann wäre hiermit der Spoiler erledigt. Am Ende kriegt die Richtige den Prinzen.
Ich weiß es nicht.
Können wir jetzt aufhören?
Außer der Prinz ist ein Arschloch. Aber Falada sah das alles.
Das wäre natürlich eine harte Wendung. Das wäre, glaube ich, ein Spin zu viel für ein Märchen. Ich fürchte, wir wissen, wie es ausgeht.
Ja, mal gucken. Aber okay. Falada sah das alles an und nahm es wohl in Acht. Das ist jetzt natürlich, weil das petzende Pferd dabei ist. Falada das petzende Pferd. Also ansonsten bräuchten sie kein sprechendes Pferd, wenn sich das. Die Kammerfrau stieg nun auf Falada und die wahre Braut auf das schlechte Ross. Und so zogen sie weiter, bis sie endlich in dem königlichen Schloss eintrafen. Da war große Freude über ihre Ankunft. Und der Königssohn sprang ihr entgegen, hob die Kammerfrau vom Pferde und meinte, sie wäre seine Gemahlin. Haha, siehst du, das ist. Der König erkennt den Adel.
Ja.
Das
geht auch nicht anders.
Ja, ja. Vom Pferde und meinte, sie wäre seine Gemahlin. Und sie wurde die Treppe hinaufgeführt. Die wahre Königstochter. Nee, ach so, die Kammerfrau. Ja, die Kammerfrau. Ach so, ich dachte, ja,
die Kammerfrau. Schwacher König, sehr schwacher
ja,
König.
Ja, ja, der hat es aber echt nicht drauf. Ich dachte, die Kammerfrau. Ah, okay, gut. Also, die wahre Königstochter aber musste unten stehen bleiben. Da schaute der alte König aus dem Fenster und sah sie im Hofe halten. Nun war sie fein und zart und sehr schön, ging hin ins königliche Gemach und fragte die Braut nach der. Die sie bei sich hätte und da unten im Hofe stände und wer sie wäre.
Nach der Braut?
Und fragte die Braut.
Okay, nach der.
Das ist ziemlich kompliziert aufgeschrieben.
Ja, ja.
Und wer sie wäre. Und vor allem, wenn man so ein bisschen. Hallo Luna, Katze ist gerade gekommen.
Jetzt kannst du zuhören, Katze. Nein, du möchtest nicht auf den Rechner springen, danke.
ging hin ins königliche Gemach und fragte die Braut nach der, die sie bei sich hätte und da unten im Hofe stände und wer sie wäre. Ei, die hab ich mit mir unterwegs mitgenommen zur Gesellschaft. Gebt der Magd was zu arbeiten, dass sie nicht müßig steht. Aber der alte König, siehst du, der alte ist, der hat noch Stil und Adel.
Weisheit vor allem.
Weisheit und, aber der alte König hatte keine Arbeit für sie und wusste nichts, als dass er sagte,
okay, vielleicht hat er auch einfach keine Arbeit für sie.
Ja, kann natürlich sein. Als dass er sagte, da hab ich so einen kleinen Jungen, der hütet die Gänse, dem mag sie helfen. Der Junge hieß Kürtchen, in Klammern Konrädchen. Wieso in Klammern? Dem musste die wahre Braut helfen, Gänse hüten.
Kürtchen und Konrädchen.
Mein Opa hat als Kind noch selber Gänse gehütet.
Ich bin mal als Kind von einer Gans angegriffen worden. Das ist scheiße.
Das ist bestimmt. Aber stell mal, das ist so. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt.
Gänse.
Nein, genau. Gänse. Das ist doch eine Erfindung. Nein, dass man Gänse wirklich hütet. Ich dachte, die wären einfach in so ein großes Gatter gesperrt und dann ist gut, dass man Gänse nicht hütet. Aber mein Opa musste als Kind noch Gänse hüten. Und
weil man sie halt nicht in den Gatter gesperrt hat, sondern weil die einigermaßen frei durch die Gegend gelaufen sind.
Genau.
Ja.
Und der hat mit 6 oder 7 Jahren das erste Mal in seinem Leben ein Auto gesehen. Und das einzige technische Gerät, was die im Umkreis von 20 Kilometer hatten, war ein Morsegerät, was irgendwo in der nächsten Poststation stand. Das ist 2 Generationen her.
Aber das war irgendwo. In welchem Jahrzehnt war das, des 20. Jahrhunderts?
Na, mein Opa ist so 1913, glaube ich, oder 1911 geboren.
Okay, das ist natürlich ein sehr alter Opa
auch. Ja, ja, der ist schon lange, ich habe ihn auch nie kennengelernt, dass er ist.
Ja, aber, also, klar, aber
ja,
ich meine, also,
ja, ja,
der ist dann einfach trotzdem noch mal fast 10 Jahre älter, als meine Großväter waren und,
ja, ja, das ist, ja. Aber das ist so weit weg, sind
es
2 Generationen, das ja. Ist echt irre.
Ja, oder andersrum, so weit weg ist diese Welt nicht.
Ja, genau.
Ja.
Das ist alles. Der Junge hieß Kürtchen, also der Gänsehüter.
Oder Konrädchen.
Oder Konrädchen.
Das dürft ihr euch aussuchen.
Dem musste die wahre Braut helfen, Gänsehüten. Bald aber sprach die falsche Braut zu dem jungen König. Liebster Gemahl, ich bitte euch, tut mir einen Gefallen. Er antwortete, das will ich gerne tun. Nun, so lasst mir den Schinder rufen und da dem Pferd, worauf ich hergeritten bin, den Hals abhauen, weil es mich unterwegs geärgert hat. Eigentlich aber fürchtete sich, dass das Pferd sprechen möchte, wie sie mit der Königstochter umgegangen wäre. Nun war das so weit geraten, dass es geschehen und der treue Faller da sterben sollte. Da kam es auch der rechten Königstochter zu Ohr und sie versprach dem Schinder heimlich ein Stück Geld, das sie ihm bezahlen wollte, wenn er ihr einen kleinen Dienst erweise. In der Stadt war ein großes, finsteres Tor, wo sie abends und morgens mit den Gänsen durch musste. Unter das finstere Tor möchte er dem Faller da seinen Kopf hinnageln, dass sie ihn doch noch einmal sehen könnte.
Das ist eklig, oder?
Ah.
Also die Nummer irgendwie, den langsam vor sich hin verwesenden, stinkenden Kopf deines getöteten Pferdes irgendwie in die Stadt aufhängen, ist schon ein bisschen eklig.
Ja, aber ich glaube, das kommt relativ gut hin. Das hat man damals so.
An jedem Tor hing so ein gammelndes Pferd.
was halt gerade weg musste. Also versprach.
Was machst du mit deinen Katzen später mal? Ich wollte gerade sagen, es riecht hier komisch. Ich habe nur im Türsturz noch nichts gesehen.
Nein, das war die Trauer, die sich so.
Ach so.
Wie du an sowas nur denken kannst. Keine Ahnung.
Ein schlechter Mensch.
Ich habe der eine, also ich hatte ja schon noch mal einen Kater, der schon gestorben ist. Und der ist im Garten meiner alten Wohnung vergraben.
Darf man Katzen so vergraben? Weil bei Hunden darf man es
nicht. Nee, darf man nicht.
Okay.
Hat mir aber damals der Hausmeister quasi.
Der hat dich gedeckt.
Der hat mir geradezu empfohlen, doch, und der war auch ein Katzenfreund und dessen Garten ist das jetzt auch. Und ich glaube, mittlerweile ist von der Katze auch nicht mehr viel übrig da unten.
Stimmt es eigentlich, dieses Gerücht, wenn du dein totes Haustier zum Tierverwerter gibst, dass die dann da Tiermehl und daraus wieder Gelatine für Gummibärchen machen?
Na, ich glaube, Gummibärchen werden schon lange nicht mehr aus tierischer Gelatine gemacht.
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Also es gibt auf jeden Fall.
Also ich weiß zum Beispiel, dass Gummibärchen nicht als Halal gelten, weil da eben Schweinegelatine drin sein könnte.
Als Halal? Vegan oder?
Nein, Halal, also den muslimischen Speisegesetzen entsprechend.
Ah, okay. Aber es gibt sehr, sehr viele Gummibärchen mit pflanzlicher Gelatine.
Dann steht es extra drauf, klar, aber.
Und das steht bei so vielen drauf, dass ich eigentlich dachte, so, ja, das ist doch. Das ist doch wahrscheinlich mittlerweile
Standard. Also du meinst, es ist ein Gerücht?
Ah, nicht aus Haustieren. Aber dass daraus Tiermehl gemacht wird, das erzählen sie einem gerne. Also ich weiß das von Diana, die hat ja ihr Kaninchen, als es vor etwas über einem Jahr verstarb, hat sie ja dann noch, das ist dann nicht in die normale Tierverwertung gekommen, sondern man zahlt ein wenig mehr. Und dann wird einem versprochen, dass das dann ein Tiermassengrab kommt wohl. Also nee, wird verbrannt auch und das irgendwie wird dann beerdigt.
Okay.
Irgendwie sowas. Also,
das ist natürlich nett fürs eigene Gewissen und die eigene Trauer.
Macht aber im Endeffekt überhaupt keinen Unterschied.
Und na doch, macht schon einen Unterschied, weil wenn es wirklich zu Tiermehl gemacht wird, es muss ja gar nicht in unseren Gummibärchen landen. Das reicht ja, dass dieses Tiermehl wiederum zu Kuhfutter verarbeitet wird.
Ja, ja.
Und das ist ja hochgradig pervers, so Stichwort BSE und so weiter.
Das stimmt, also man tut.
Da ist so ein Pferdekopf im Torbogen aufhängen nicht so bescheuert.
Ich möchte jetzt keine direkten Vergleiche ziehen, aber du könntest durchaus recht haben, das stimmt. Wobei ich weiß auch gar nicht, ob das aus Haustieren wirklich Tiermehl gemacht wird. Also, oder ob das eine Horrorstory ist, die sie einem erzählen, um an diese anderen Tickets besser verkaufen zu können. Diese anderen Beerdigungen.
Es gibt so viele Dinge, die man zwischendurch recherchieren
muss. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das nämlich eigentlich auch, also ich meine, dass man aus so einer großen, also dass man aus großen Tieren oder was jetzt nicht weniger pervers ist, aber einfach irgendwie wenigstens, also da kann man ja wenigstens sowas wie irgendwelche Gesundheit, also sicherstellen, dass die keine Krankheiten haben, aber bei so einem kleinen Kaninchen, da weiß doch niemand, woran der gestorben ist und wegen dem halben Kilo, was da rauskommt.
Die Masse macht's.
ja, aber du müsstest doch dann jedes einzelne Tier untersuchen, woran ist das gestorben und
warum?
Ansonsten meinst du nicht, dass die da dass so wenigstens notdürftige Hygienegesetze gelten, dass Tiere aus beliebigen Quellen an Tiere, andere Tiere verfüttert werden?
Wenn du es ausreichend erhitzt, kannst du ja jeden Keim abtöten.
Ich weiß nicht. Also ich will es nicht ausschließen, aber irgendwie kann ich mir auch gut vorstellen, dass es totaler Scheiß ist und das, also ich meine, wir haben in dieser Welt bei so vielen Sachen so unglaublich harte Kontrollen, dass da ausgerechnet.
Wir haben aber auf dieser Welt auch so unglaublich eklige Dinge, gerade im Bereich der industriellen Nahrungsmittelproduktion.
Natürlich, das stimmt, aber die brüsten sich doch alle damit, da wenigstens noch, aber gesund ist es alles, haben wir alles geprüft.
Genau, und dann hast du die Keime auf den Industriehähnchen und...
Ja. Lass uns mal weiterlesen hier.
Ja, Moment, nee, noch nicht ganz, weil okay. Zum einen unser lieber Hörer Jan, der uns vorhin schon so nette Tipps gegeben hat, geht jetzt ins Bett, dem wünschen wir gute Nacht. Und das Hörerin oder Hörer Genie 256 Graugänse im Garten hat, das finde ich natürlich toll.
Einfach, weil du ja auch der Björn Grau bist.
Genau.
Ja.
So. Und dann wollte ich nochmal zurück zu dem Pferdekopf und dem Torbogen kommen.
Ja.
Ich frage mich ja, ob der den erst hat ordentlich ausbluten lassen, bevor er den aufgehängt hat, oder ob der dann noch so ein paar Tage so weitergetropft hat.
Oh.
So, Entschuldigung.
Bisher hängt er ja noch nicht mal.
Du weißt, dass wir in anderthalb Wochen nur solche ekligen Dinge besprechen werden? Okay, dann geht's weiter.
Kopf in den Nageln, bla bla bla, noch alles einmal sehen können. Oh. Also versprach das der Schindersknecht zu tun. Hieb dem Kopf ab und nagelt ihn unter das finstere Tor fest. Des Morgens früh, als sie und Kürtchen unterm Tor hinaustrieben, sprach sie im Vorbeigehen: O du Falada! Achso, nee, sprach.
Nicht O du Fröhliche.
O du Falada, da du hangest, da antwortet der Kopf: O du Jungferkönigin, dass du gangest, wenn das deine Mutter wüsste, ihr Herz tät ihr zerspringen. Da zog sie still weiter zur Stadt hinaus, und sie trieben die Gänse aufs Feld. Und wenn sie auf der Wiese angekommen war, saß sie hier und machte ihre Haare auf. Die waren eitel Silber, und Kötchen sah sie und freute sich, wie sie glänzten, und wollte ihr ein Paar ausraufen. So nett sind die alle nicht, ne?
Nee.
Da sprach sie. So, oh, schönes Mädchen, schöne Haare, rupf ich mal ein paar Haare aus. Ich meine, vielleicht war, obwohl sie sollte heiraten. Also ich meine, er wird jetzt sicherlich nicht so unglaublich viel jünger gewesen sein als sie.
Das kann man im Zweifel nicht ausschließen, aber er ist da auf jeden Fall ziemlich Äußerlichkeiten fixiert und respektiert so ihre eigenen Privatgrenzen mal gar nicht. Sie ist als Magd offenbar mal wieder noch mehr als Frau grundsätzlich, nur Objekt, ja.
Da sprach sie, wie
Scheißzeit
irgendwie, Windchen. Oder? Nimm Kürtchen sein Hütchen und lassen sich mit jagen, bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt. Ich glaube, geschnatzt ist einfach nur so ein Wort, das ich auf aufgesatzt räumen sollte.
Soll ich mal gucken, was schnatzen bedeutet?
Ja.
Und aber das ist jetzt eine Reimform, sehe ich das richtig? Das ist jetzt ein...
Windchen, nimm Kürtchen sein Hütchen. Und lassen sich mit jagen, bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesetzt. Ja, das ist in Reimform.
Okay, das ist quasi jetzt ihr Zauberspruch, damit der Wind dieses dumme Kind da wegjagt.
Genau.
So, Duden, Schnatzen, Bedeutung.
Also ist gleich, oder soll ich noch ein bisschen weiterlesen?
Bedeutungen, festlich kleiden, sich schmücken. Ah. Das oder das Haar aufstecken.
Haar auf Haar, geflochten und geschnatzt.
Das ist ein mittelhochdeutsches Wort.
Wieder aufgesetzt.
Und wird heutzutage eigentlich nicht mehr verwendet, aber es reimt sich natürlich ganz clever auf das leicht falsch gereimte Aufsetzen.
Wobei man könnte es natürlich auch so übersetzen, dass so sie machte ihre Haare auf und dann ist der mal geil geworden, so wow, geil auf den Haaren, ja, der will ich mal ein paar ausrupfen.
Ja, klar.
Also dann hat sie so zack, 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 ja, oh Gott. Ja, und damit sie dann wieder so.
Genau, kann sie sich wieder züchtig zusammenflechten.
Und da kam ein so starker Wind, dass er im Kötchen sein Hütchen wegwehte über alle Land. dass es ihm nachlief und bis es wieder kam.
Das nervt mich übrigens, je länger wir lesen an diesen Märchen, dieser unglaublich ausufernde Gebrauch von verwirrenden Personalpronomen. Ist es noch nicht aufgefallen?
Was meinst du jetzt damit?
Nee. Das hast du dauernd, wie jetzt hier, ne? Das Kürtchen und das Hütchen. Stimmt. Hat natürlich dann irgendwann das Personalpronomen ihm und dann weißt du nicht mehr, rennt jetzt das Hütchen dem Kürtchen und das Kürtchen dem Hütchen hinterher. Und ja. Also wenn die mal ordentlich in einer ordentlichen Redaktion über ihre Märchen gegangen wären, hätten die mindestens jedes dritte Personalpronomen durch einen Eigennamen ersetzt, damit klar ist, um wen es sich handelt.
Hm.
Die andere These ist vielleicht, dass ich einfach schon so degeneriert in meinem Sprachgefühl bin im Vergleich zu Menschen von vor 200 Jahren, dass ich die Zuordnung nicht mehr hinkriege, weil die Verschaltungen in meinem Kopf nicht klappen.
Das sind mehr als 140 Zeichen, was will mir der Auto damit sagen?
Richtig.
Wir sind halt diese Dinge.
Diese Twitter-Reiter, die macht einen doof.
Ich sag's schon immer.
Ja, ne? Internet ist eh gefährlich.
Das sowieso. Sollte man alles abschalten.
Deshalb lesen wir auch Märchen, um mal ein bisschen zurück zum Text zu kommen.
So, Hütchen weg. Dass es ihm nachlief und bis es wiederkam, was sie mit dem Kämmen und Aufsetzen fertig und er konnte keine Haare kriegen. Da war Kürtchen bös und sprach nicht mit ihr und so hüteten sie die Gänse, bis dass es Abend wurden. Dann fuhren sie nach Haus, mit dem Bus wahrscheinlich. Aber das muss man ja auch mal sagen, so wenn sie sauer sind, dann ist halt nicht gleich Kopf ab oder fährt tot, oder sondern dann wird halt einfach mal ein bisschen nicht geregelt.
Das ist nett. Das ja. ist nicht so fies wie die Magd. Die Magd ist eh eine krasse Figur.
Ne? Ja, die sind also so hier, das finde ich auch noch relativ okay, so einfach mal ein bisschen nicht reden.
Ja, das ist auch normal, ne?
Ja, kann man machen.
Wie lange redest du manchmal nicht, wenn du sauer bist?
2 Minuten.
Auch so ein Redebedürfnis, ja. Ja, kenne ich, also.
Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Aber es gibt Leute, die können unglaublich lang schweigen. Das ist wirklich, ich finde, sowas macht mich total fertig. Also wenn ich irgendwie sauer bin, muss ich das wegreden.
Ich weiß nicht.
Nee, du findest das gut, wenn man dich aus schlechter Laune heraus anschweigt?
Nee, ich weiß nicht, ob ich da rede. Ich beobachte mich so selten, wenn ich sauer bin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich mich da verhalte.
Du bist so selten sauer.
Ja, also ich glaube, ich bin tatsächlich, aber... Also sauer bin ich tatsächlich selten. Ich bin öfters mal...
Außer wenn es um Facebook-Seiten geht.
So ein bisschen eingeschnappt oder so. Ja, da habe ich sehr viel geredet.
Ja, siehst du also, wollte gerade sagen.
Ja, aber das ist... Ach ja. So... Dann fuhren sie nach Haus. Den anderen Morgen, wie sie unter dem finstern Tor hinaustrieben, sprach die Jungfrau: O du Falada, da du hangest. Es antwortete: O du Jungferkönigin, dass da du gangest, wenn das deine Mutter wüsste, das Herz tät er zerspringen.
Das ist ja jetzt so dieses Leidensleitmotiv irgendwie,
ja.
Dass sie offenbar jeden Tag sich daran erinnert, dass die Mutter das zum Glück nicht weiß oder andersrum, wie schlimm es ihr geht. Also das Märchen drückt schon so ein bisschen auf die Gefühlsdrüse, ne? Also es wird uns schon klar gemacht,
dass es der so richtig dreckig geht.
Ja. Ja, ja. Zu Recht wird uns das klar gemacht.
Ich meine, der geht's auch wirklich dreckig. Der geht's jetzt auch.
Ja,
also am Anfang so mal mit dem Becherchen, das war ja noch so, oh Gott, da muss ich sich ja selber Wasser holen. Aber obwohl sie durfte nicht mal aus ihrem goldenen Becher trinken.
Ich meine, das ist gerade auch durchaus ernst, weil wenn du dich erinnerst an den Froschkönig,
ja.
Das ist ja ein absolut gefühlloses Märchen.
Das stimmt.
Mit der Königstochter wird ja echt umgegangen wie, also nichts Gutes. Und es wird aber auch so eiskalt durcherzählt.
Und hier ist es so in der ersten, also das ist schon, man.
Hier kriegen wir ordentlich was mit, wie emotional scheiße das alles ist.
Wir kriegen auch so Nebenbeigkeiten mit, wie das, ihr irgendein Typ ins Haar greifen will und sie ihm deswegen sein Hütchen wegzaubert.
Ja.
Sein Hütchen wegzaubert.
Wesentlich, also deutlich komplexer als
viele als vieles, andere. Was man so liest.
Was ich deshalb wieder spannend finde, weil wir haben ja immer schon auch über die Bearbeitung und so weiter gesprochen. Die Grimms behaupten in dem Kommentar zu dem Märchen, dass sie dieses Märchen auch von einer ihrer Märchenerzählerinnen gehört hätten.
Ja. Yeah.
Und das nicht irgendwie hochgradig bearbeitet wäre, was man ihnen mal wieder nicht glauben muss. Aber im Vergleich eben zu anderen Texten, wo wir selber ja auch schon gesagt haben, man merkt denen irgendwie an, dass die so krude sind und so grob schlechtig erzählt, dass die wahrscheinlich wirklich mündlich überliefert wurden, ist hier die Behauptung, wir haben es mündlich überliefert bekommen. Und dann so ein hochkomplexes Märchen zu bringen, das ist natürlich schon spannend.
Hat sich da eigentlich, du hast den Faller da sogar schon auf, die Wikipedia-Seite von dem, hat er sich benannt nach dem Pferd?
Der Schriftsteller Hans Faller da,
genau.
Mit dem berühmten Buch Der Trinker. Ja, der hat sich nach Hans im Glück und nach dem Pferd Faller da benannt.
Ach, ernsthaft?
Der heißt weder Hans noch Faller da, oder hieß
ja,
weder
ja,
Hans
der noch Faller da. Rudolf Wilhelm Friedrich Dietzen. Das ist auch so ein bisschen aus der Mode gekommen, also so
Künstlernamen,
oder?
Ja. Ja, verstehe ich auch gar nicht, wie man sich Pseudonyme geben ja. kann.
Stimmt, du bist ja auch so einer von diesen Kandidaten, die nie mit ihren wahren Namen, obwohl du hast das irgendwann mal angefangen.
Meinen wahren Namen zu
nennen? Deinen wahren Namen.
Genau, Björn Grau.
Ich muss jetzt tatsächlich kurz nachdenken.
Das weiß ich.
Das müssen das alle.
Deswegen habe ich so lachen müssen.
Das ist, willst du die Geschichte erzählen? Willst du hier erzählen, wie du wirklich heißt? Oder ist
das, ja, das weiß ja jeder.
Das weiß jeder.
Also, nee, es steht offen im Netz.
Ja, genau. Also, du heißt Jörg Braun.
Genau.
Und das ist tatsächlich schön, weil das ist, wie heißt das?
Ein Anagramm. Ist
ein Anagramm.
Björn Grau und Jörg Braun haben genau die gleichen Buchstaben.
Genau.
Das sind beides deutsche Vornamen mit einem Farbennachnamen.
Genau.
Und das fand ich sehr witzig. Und deshalb, als ich das irgendwann mal entdeckt habe, wusste ich, wenn ich irgendwann mal ein Pseudonym benutzen wollen würde, würde ich Björn Grau nehmen. Und als ich dann angefangen habe, ins Netz zu schreiben, das war zu Zeiten, als Privacy noch ganz, ganz wichtig war, da.
Stimmt, jetzt ist das Twitter-Namen sind die Pseudonyme der Neuzeit.
Sozusagen, genau.
Ach,
also so kam das dann in Gebrauch.
Hätte ich mir noch mal was Besseres ausgesucht.
Das Lustige ist übrigens, dass das eigentlich, also ich habe 2006 irgendwie angefangen, unter Björn Grau im Netz irgendwie mich rumzutreiben.
Mhm.
Und das war schon 2007 auf der Republika, wo das im Prinzip das erste Mal aufgeflogen ist, weil ich wahrscheinlich wieder mal 3 Bier zu viel Intus hatte, als ich Malte Welding das erzählt habe. Und der hat es in seinem Republika-Bericht auf Spreeblick sofort geoutet.
Nein.
Doch. Also eigentlich war ich wirklich maximal ein halbes Jahr im Netz, als ich hätte schon auffliegen können. Aber es ist zum Glück, obwohl es auf Spreeblick stand und obwohl es Malte Welding geschrieben hat, keinem aufgefallen.
Ach, das ist ja, also quasi dein erster größerer Auftritt war direkt deine
Ich hatte da überhaupt keinen Auftritt. Ich habe
naja,
wirklich also mit dem beim Bier gesprochen. Also ich weiß auch nicht, warum er das so erzählenswert fand damals. Aber
was eine schöne Geschichte ist.
Ja, okay.
Aber es ist natürlich dann auch, dein Telefon blinkt.
Ja, das blinkt, weil ich eine Nachricht bekommen
habe. Ach so. So, ach ja. Also, oh du Falada, da du hangest. Und er antwortete, oh du Jungfernkönigin, das
du musste gerade kurz überlegen, wie wir von einem toten Pferdekopf auf mein Pseudonym kamen. Aber ja, es war Falada, genau.
Genau, da du gangest. Wenn das deine Mutter wüsst, das Herz tät ihr zerspringen. Und in dem Feld setzte sie sich wieder auf die Wiese und fing an, ihr Haar auszukämmen.
Und andersrum, Entschuldigung, schon wieder unterbreche, aber weil wir ja ganz am Anfang darüber geredet haben, wie schlimm das wohl gewesen sein muss, sich so dauerhaft zu trennen.
Ja.
Wenn das deine Mutter wüsste, würde es ihr schlimmer gehen. Sie weiß es aber nicht. Stell dir mal vor, die könnten skypen. Und die Tochter würde ihre Mutter erzählen, wie scheiße das da ist. Dann wird es der Mutter doch viel schlechter gehen.
Naja, wir wissen jetzt nicht, wie es der Mutter geht. Ich glaube, die macht sich auch schon Sorgen.
Weil sie gar nichts weiß?
Weil sie gar nichts weiß.
Also ich bin ja ein großer Freund der Regel, also wenn man Leute irgendwie verabschiedet und die irgendwo hinfahren oder so in Urlaub oder weil man sich besucht hat, ist immer die Regel, wenn du nichts hörst, wird es schon gut gehen.
Mhm. Hm?
Finde ich, ist meine plausible Regel. Aber du hast natürlich recht, wenn du dauerhaft jemanden loswirst und gar nichts weißt, ist es wahrscheinlich noch schlimmer, als zu wissen, dass es dem schlecht geht.
Ich meine, ich mache jetzt nicht den Eindruck, als ob sie viele Kinder gehabt hätte noch. Auf jeden Fall wurden keine
erwähnt. Das wissen wir natürlich nicht.
Wenn dann so das einzige Kind irgendwie weit weggeht.
Ich sage ja nicht, dass das einfach ist. Ich frage mich nur, ob es nicht noch schlimmer wäre, zu wissen, dass es dem Kind scheiße geht.
Dann würde sie einschreiten.
Wenn der das aus der Entfernung heraus könnte, ja klar.
Naja, im Zweifelsfall hallo, hinfahren und Bescheid sagen.
So unter Königin.
So unter Königin.
Du hast recht, ja.
Also wenn du es dann nicht glaubst oder zur Not eine Armee mitbringen. Also ich meine, das haben wir jetzt auch ganz gerne gemacht. So, ja, also saß sie wieder auf dem Feld, hat sich mal wieder die Haare ausgekämmt. Kötchen hat wieder reagiert, wie es ein Pubertierender offensichtlich gerne tut. Er lief und wollte danach greifen. Da sprach sie schnell, weh, weh, Windchen, nimm den Kötchen sein Hütchen und lassen sich mit jagen.
Der ist echt ein bisschen übergriffig, der kleine Mann.
Bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesetzt. Und dass er auch keinmal auf die Idee kommt, vorher sein Mützchen schon mal abzusetzen und es vielleicht in das Täschchen zu stecken, dass das Windchen es nicht wegbläschen könntchen.
Das ist ja ihr Glück, dass er in alle seiner
Mütze auf und Haare anfassen.
Distanzlosen Übergriffigkeit halt auch richtig dumm ist.
Ja, aber naja, Gänsehüten. Obwohl mein Opfer, ach nein, das waren alles sehr schlaue Leute.
Ja, Gänse selber sind ja auch schlaue Tiere. Ich glaube, Vollidioten sollte man nicht schlaue Tiere hüten lassen.
Ich glaube, Gänsehüten war jetzt nicht so die aller, also da war auch noch, also mein Opa war da sehr, sehr klein, als er das machen musste. Also wirklich so 5 Jahre oder sowas. Ah, da wehte der Wind und wehte ihm das Hütchen vom Kopf weit weg, dass es nachzulaufen hatte. Und als es wiederkam, das Kötchen, und als es wiederkam, hatte sie längst ihr Haar zurecht und konnte keins davon erwischen. Wieso sind die alle sächlich? Und sie hüteten die Gänse bis zum Abend.
Ich sag's ja.
Ja.
Das ist echt ein Problem beim Lesen.
Ja, furchtbar.
Aber Entschuldigung, jetzt habe ich vor lauter, warum sind die alle sächlich?
Das ist also.
Da hast du das Problem
nicht. Ach nee,
du
hier hast
das, ist es einfach. Nein, it gibt's auch. Also ja, es gibt offensichtlich, aber du hast das Problem nicht, dass das Personalpronomen für Maskulin und Neutrum das gleiche ist.
Das stimmt.
Das ist ein spezifisch deutsches Problem. Also der deutschen Sprache. Aber entschuldige, ich habe jetzt vor lauter Sächlichkeiten den letzten Satz nicht mitgekriegt. Magst du ihn nochmal vorlesen?
Nee, ich fasse ihn zusammen. Haare zu, nix geknattert, Gänse gehütet.
Okay. Mhm.
Und hüteten Abend, bis es Gänse wurde, genau. Abends aber, nachdem sie heimkamen, ging Kürtchen vor den alten König und sagte, mit dem Mädchen will ich nicht länger Gänse hüten. Oh Gott, was bist du denn für ein Spielverderber?
Ich darf's nicht anfassen, deshalb will ich nicht mehr mit dem Gänse hüten.
Ja, aber dann auch so.
Was? Ein
ekliges so König sitzt so da. Kommt Berater rein. König, einer deiner Gänsehüter ist hier. Er möchte mit dir über ein Mädchen sprechen.
Ja,
genau. Okay, ja, komm, muss mal reinkommen. Komm rein. Ah, Kötchen, du bist es. Wie geht's denn so? Ich möchte nicht länger, mit dem Mädchen will ich nicht länger Gänsehüten. Warum denn?
Ich darf es nicht anfassen.
Sprach der alte König. Ei, das ärgert mich den ganzen Tag.
Das ist eine fiese Verdrehung der Tatsachen.
Ja, das kann man mal sagen. Da befahl ihm der alte König zu erzählen, wie es ihm denn mit ihr ginge. Da sagte Kötchen, des Morgens, wenn wir uns mit dem finstern Tor mit der Herde durchkommen, so ist das ein Gaulskopf an der Wand, zu dem sie redet sie. Da antwortet der Kopf, o du Königsjungfer, da du gangest, wenn das deine Mutter wüsste, das Herz tät ihr zerspringen. Und so erzählte Kötchen weiter, was auf der Gänse-Ganz-Wiese geschehe und wie es da dem Hut im Wind nachlaufen müsste. Der alte König befahl ihm aber, das den nächsten Tag wieder hinauszutreiben, und er selbst, wie es morgens war, setzte sich hinter das finstere Tor. Und
okay, warte mal. Also erstens, Kürtchen ist riegeldumm, ja, weil er zwar einerseits versucht, die Geschichte in seine Richtung zu drehen, was unverschämt ist bei dem Quatsch, den er macht,
aber
andererseits beim Erzählen aber gar nicht in der Lage ist, das in seine Richtung zu drehen.
Das stimmt, ja. Also er ist dann trotzdem unglaublich ehrlich.
Zweitens haben wir jetzt den König, der irgendwie diesen...
Das ist mir persönlich aber nicht mal aufgefallen, was jetzt ungefähr so viel über was jetzt schon eine ganze Menge über meine Fähigkeit zu lügen aussagt.
Oder über die Menge deines Bierkonsums. Oder den Punkt, dass du dich als Vorleser ja mehr aufs Vorlesen als aufs Zuhören konzentrieren musst. Ich wollte nur frech sein.
Ja.
Also ich finde, das sagt, hat viele Aussagemöglichkeiten. Aber was ich sagen wollte, also der König hat es jetzt irgendwie, aha, die Königsjungfer, ich muss jetzt mal investigativ recherchieren und setze dich in das Tor. Mhm. was wieder mal dafür spricht, dass der König, also der alte König hier offenbar so als doch ein bisschen weisere, positivere Charakter gezeichnet wird.
Oder hat einfach unglaublich viel Zeit.
Ja, und das führt mich so ein bisschen zu meinem dritten Punkt, weil du dich ja vorhin schon darüber lustig gemacht hast, dass jeder blöde Gänsehirt sofort eine Audienz beim König bekommt. Diese Königreiche, über die wir in diesen Märchen immer stolpern, die sind ja immer ungefähr so groß wie ein...
Zwei Fußballfelder und dann genau. Halb so groß wie das Saarland.
Genau. Also, ja, das ist ein guter Vergleich. Zwei Grimmsche Königreiche gleich ein Saarland.
Das ist bei Games of Thrones auch so, die haben eigentlich nie viel mehr, also sind, da gibt es so kleine König, quasi Königreiche in Anführungsstrichen, also es gibt ein großes König, aber so die Fürstentümer, eine Brücke, das war es für
das. Ja, das ist ja aber, das ist ja gar nicht so weit weg von der damaligen Realität im deutschsprachigen Raum.
Das war dann auch eine wichtige Brücke und die war auch sehr fest, aber viel los war da nicht.
Aber wenn man sich den Flickenteppich der Fürsten und Königtümer irgendwie im 18. Jahrhundert anguckt, in Zentral- und Mitteleuropa, das ist schon realistisch, aber dann so ein König, der hat ja auch nicht viel zu tun. Ich meine.
Mal sehen, was ja so und so
die Nummer, dass er jeden kleinen Gänsehirten zuhört, ist wahrscheinlich trotzdem ein bisschen.
Aber es war ja auch der königliche Gänsehirte.
Ja, also, aber eigentlich sind noch diese Könige auch nicht viel anderes als irgendwie größere Gutsherrenbesitzer.
Ja. Blablabla. Falada. Achso, setzte sich hinter das Tor und hörte da, wie sie mit dem sitzenden König hinterm Tor, wie sie mit dem Haupt...
Das so geht?
Nö, aber könnte ein lustiges Volkslied sein, oder?
Du könntest irgendwie so Karnevalsschlager-Lieder produzieren.
Oh, da solltest du mal meine Freundin mit einigen ihrer besten Freunde zusammen erleben. Das ist ein...
die machen so.
Die wollen sich nochmal mit dem großen... mit dem großen Hit auf Kos gab ich hier einen Kuss, weil das auf Kos so sein muss.
Das klingt gut.
Da gibt's so, also das könnte auch so ein richtiger, so, es ist natürlich nicht sexuell anstößig genug, um wirklich ein ganz, ganz großer Kracher zu werden. Aber
das stimmt, so ein richtiger Karnevalsschlager muss ein bisschen Sexismus haben, ne?
Ja, ja, und da muss schon greif mir mal in die Möpse oder irgendwie sowas.
Ja, nur das wird dann ja wieder nicht gesagt. Jeder weiß, dass es so ist.
Ja, ja, genau. Das muss aber schon, aber es muss auch hinreichend direkt sein.
Genau.
Das ist auch, es darf auch jetzt nicht irgendwie auch nur der Hauch eines Zweifels da sein, dass es um irgendwas anderes gehen könnte als um Geschlechtsorgane.
Genau.
Aber gab's da nicht? Greif hier mal an die Möpse oder sowas? Oder
nein, das geht
irgendwie mal die anders. Möpse runter,
nein, das ist anders.
Hol mir mal einen auf meinen Möpsen.
Nein, er greift ihr von hinten an die Schulter, aber es müsste sich so. Eigentlich, also der Reim wäre Titten.
Ja.
Ich weiß bloß nicht, wie dieses Lied heißt, weil so gut kenne ich mich
im schlechten Karneval. Die Polonaise hier.
Von Blankenese, genau. Ja. Genau, das ist so ungefähr das Niveau von dem tollen Karneval.
Wie sind wir jetzt auf Karneval gekommen?
Weil du... diese gerade total spannende Szene, wie der König Sherlock Holmes gleich rausfinden will, was das für eine Gänsehirtin ist. Ja? Diesen unglaublichen Punkt von Spannungskonzentration hast du gerade versucht, durch einen schalen Karnevalssong-Gag zu zerlegen.
Ja, das jetzt fällt mir auch wieder ein.
Genau. Also im Prinzip war das mal... Haben wir jetzt mal kurz erklärt, wie das Prinzip dieses Podcasts funktioniert. Genau.
Und hörte da, das war der Gang, ja. Und hörte da, wie sie mit dem Haupt des Falada sprach. Und dann ging er ihr auch nach in das Feld und barg sich in einem Busch auf der Wiese. Da sah er nun bald mit seinen eigenen Augen, wie die Gänsemagd und der Gänsejunge die Herde getrieben brachten und nach einer Weile sie sich setzte und ihre Haare losflocht, sie strahlten von Glanz. Gleich sprach sie wieder, wie Windchen, fass Kötchen sein Hütchen und lassen sich mit jagen, bis dass ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt. Das ist aber, die machen auch jeden Tag so offensichtlich, das ist so ein kleines Ritual hier. Ich mach die Haare auf, mach schon mal Wind an.
Ja. Ja, aber du hast ja recht, du hast es ja vorhin richtig ausgedeutet. Also die Nummer, dass sie ihre Haare aufmacht, ist ja sozusagen eine hochgradig erotische Tat.
Ja.
Und da sie das aber eben nicht für ihn macht, sondern für sich und sie ihn und seine Übergriffigkeit loshaben will, muss sie ihn ja auch wegjagen.
Ja, ja,
nee, das ist bis sie ja dann wieder irgendwie so ist, dass er das Interesse an ihr verliert. Was ja auch spannend ist, Kürtchen interessiert sich ja sozusagen eigentlich mehr für dieses Moment der Öffnung als für die Frau selber. Na, sie ist in dem Moment, wo sie die Haare hochgesteckt hat, wird sie uninteressant.
Ja, ja, ich verstehe das. Nein, ja, ja. Ja, ja, ja.
Ist schon also, naja, das ist ja letztlich hat es was ganz viel mit dem Thema zu tun, was ja zuletzt prominent durch die Slutwalks letzten Sommer irgendwie diskutiert wurde, nämlich No means no. Ne? Also nur weil ich irgendwie wenig anhabe oder mich schminke, heißt es noch nicht, dass du mich anfassen darfst.
Das stimmt.
Und er akzeptiert dieses Nein nicht. Und akzeptiert nicht, dass sie diese Dinge für sich macht und nicht als Angebot an ihn als Mann. Und deshalb zaubert sie ihn weg.
Wobei, hat sie schon mal so explizit Nein gesagt oder hat sie bisher immer nur den Wind vorgeschickt?
Ja, sie hat beim ersten Mal, als er versucht hat, ihr die Haare auszureißen, hat sie ihm, glaube ich, gesagt, dass er das nicht darf.
Gut.
Was eigentlich für die ansonsten ja tendenziell immer etwas, zumindest königstöchterfeindlichen Märchen der Brüder Grimm ein ziemlich wiederum emanzipiertes Moment ist.
Sich nicht direkt beim ersten Mal vergewaltigen zu lassen.
Genau.
Ja. Was, so klein hat die Emanzipation mal angefangen.
Ja, ist aber trotzdem jetzt, also mal neben sarkastischen Wahrheiten, trotzdem ja auch im System der Grimmschen Märchen spannend, weil wiederum der Froschkönig, bei der ist das im Prinzip eine Vergewaltigung. Der blöde Frosch macht mit ihr ziemlich beschissene Deals aus.
Stimmt.
Und der Vater sagt dann auch noch, ja logisch, du hast den Deal gemacht, jetzt darf er mit dir auch in die Kiste springen.
Aber verwandelt sich dann zum Glück noch einen schönen Prinzen.
Ja, das ist wieder die Lösung der bürgerlichen Moral. Ja, ja. So nach dem Motto, was, du hast die Nachbarstochter vergewaltigt, dann musst du sie jetzt heiraten und dann muss sie ja noch glücklich damit sein. Ne?
So, da kam ein Windstoß und fuhr mit Kürtchens Hut weg.
Es ist nicht immer lustig, über Märchen zu reden.
Nee, ganz und gar nicht. Wer hat jemals behauptet, dass es hier Spaß wäre?
Ja, ist ja aber auch so ein großes Missverständnis, dass Märchen spaßig wären.
Hattest du jemals das Gefühl, dass Märchen spaßig wären?
Nee, also seitdem wir sie lesen, drüber reden nicht mehr.
Also ich fand die früher immer eher, also als Kind, da fand ich, glaube ich, immer eher beängstigend.
Echt? Fandest du die beängstigend?
Ich glaube schon.
Das ist interessant, weil zum Beispiel mein Sohn, der ist ja jetzt 3,5, der ist total begeistert von Hänsel und Gretel, was ja auch ein ziemlich, also am Ende wird die Hexe verbrannt und so. Der singt sich das zum Einschlafen, der redet da morgens drüber und so. Also beängstigend findet er das, glaube ich, nicht. Ich glaube, er hat auch die Tragweite nicht erkannt.
Ich weiß es nicht. Also ich fand schon als Kind Sachen, also ich war ein sehr ängstliches Kind auch, muss ich auch sagen. Insofern, ich fand sehr viele Sachen beängstigend. Ich weiß noch, wie ich irgendwann mal, da war ich schon zweistellig alt. Da habe ich was im Fernsehen gesehen und wir hatten noch einen Fernseher ohne Fernbedienung. Ah, insofern sollte es eigentlich relativ gut sich sogar restaurieren lassen.
Rekonstruieren
lassen, genau. Da müsste ich so, wann sind wir wiedergekommen? 87, da war ich 9. Muss ich so 9, 10 oder 11 gewesen sein und da lief irgendwas.
Also knapp um die Wände rum.
Ja, 12 war die Wende. Na, wahrscheinlich so 9 oder 10, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ein bisschen vor der Wende, weil wir hatten noch vor der Wende einen Fernseher mit Fernbedienung. Sogar relativ lange vorher. Und hatte ich so viel Angst vor dieser Sendung, die im Fernsehen lief, dass ich mich nicht traute.
Der schwarze Kanal?
Nee, ganz so schlimm. Das hätte ich nicht mal eingeschaltet. Nee, hatte ich so viel Angst davor, dass ich mich nicht getraut habe, zum Fernseher zu gehen, um den Sender zu wechseln.
Weil du dachtest, dass die Sendung dich
irgendwie. Nein, weil es einfach, weil es so
nah, es wäre dir zu nah gewesen.
Es wäre mir zu nah gekommen, genau. Ja. Und darum habe ich.
Du hast dann fertig geguckt.
Nee, ich habe.
Du bist rausgegangen.
Ich bin rausgegangen.
Ja, gut. Weißt du noch, was das für eine Sendung war?
Nee, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber es kann nicht so schlimm gewesen sein, weil es war im Nachmittagsprogramm. Also es war jetzt. Glaube. Obwohl, nee, kann auch sein, dass es irgendwie so meine Eltern abends weg waren auf irgendeiner Party und ich dann halt alleine war und dann noch irgendwas gesehen. Auf jeden Fall kam da ein Windstoß und fuhr mit Kürtchens Hut fort, dass es weit zu laufen hatte und die Mark kämmte und flocht ihr Locken still fort, welches der alte König aus dem Gebüsch alles beobachtete. Darauf ging es unbemerkt zurück und als abends ging er unbemerkt, oh Gott, jetzt habe ich schon angefangen, dass ich alles hier so versächtliche. Darauf ging er unbemerkt zurück Und als abends die Gänsemagd heimkam, rief er sie zur Seite. Und die Königin ihn so gefragt, so, und was hast du heute so gemacht? Oh, ich habe im Gebüsch gesessen und hab die Gänsemagd beobachtet.
Also er fragt jetzt die Gänsemagd, also die wahre Königstochter, was fragte sie?
Darauf ging er nochmal zurück, blablabla. Und rief er zur Seite und fragte, warum sie dem allem so täte.
Also heute würde man wahrscheinlich schreiben, warum sie das alles so täte.
Ja, das darf ich euch um keinen Menschen nicht sagen, denn so hab ich mich unter freiem Himmel verschworen, weil ich sonst um mein Leben wäre gekommen. Das ist natürlich ein schöner Ausweg. Ich darf dir nicht sagen, worum es geht, aber weil...
Ich wäre umgebracht worden
und zwar von der da.
Ja, gar nicht dumm, das Kind.
Weil ich sonst um mein Leben wäre gekommen. Er aber drang in sie und ließ ihr keinen Frieden.
Er fragte nach.
Ja, ja, schon klar. Aber das ist schon auch so ein bisschen so, greift ihr von hinten.
Nee. Das ist eine ganz alte Form für ganz deutlich Nachfragen.
Okay. Und ließ ihr keinen Frieden. Willst du mir's nicht erzählen, sagte der alte König endlich, so darfst du's doch dem Kachelofen erzählen. Ja, das will ich wohl, antwortete sie. Damit musste sie in den Ofen kriechen und schüttete ihr ganzes Herz aus.
Was ist denn das für ein Quatsch? Also ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, das hat so eine Beichtstuhl-Bildsprache, aber ich meine, also ich würde doch nicht freiwillig, ich bin eh lauter Irren umgeben, die mein Leben bedrohen, und dann schickt mich einer in den Kachelofen.
Geh mal
in den
Kachelofen! Ich bin als Kind auch in den Kachelofen gekrochen.
Okay. Aber das ist ja gefährlich, wenn das jemand anzündet.
Der war an. Ich fand das so spannend. So als Kleinkind.
Aber das ist doch heiß wie Sau.
Da habe ich mich auch mal furchtbar bei verbrannt.
Ja, eben.
Das ist, es gab so, auch zu DDR-Zeiten gab es so Kontrollen vom Sozialamt oder ich weiß nicht, wie das entsprechende Amt hieß, dass man mit der Kindererziehung auch klarkommt und dass das alles gut geht und dass das alles schön ist.
Gibt es übrigens in Berlin auch heute wieder. Also in den ersten Lebensmonaten.
Ja, und da musste ich so gerade, meine Mutter erzählt, dass die sich bei uns angekündigt haben, ich natürlich die besten Klamotten und bla bla bla, und man hat sich auch Mühe gegeben, das sollte ja auch alles entsprechend aussehen. Und in dem Moment, in dem die klingelte, stellte meine Mutter fest, dass ich mal wieder am Ofen stecke.
Mal wieder, ja?
Ja, das war
nicht schlecht.
Das muss wirklich relativ häufig gewesen sein. Und dann kam wohl diese Frau vom Amt rein und kriegte diese ganze Situation mit und meinte, ach, endlich mal einer, der nicht vorm Fernseher sitzt.
Ja, auch schön.
Ja, ich bin als Kind gerne in den Ofen gekrochen und habe mir irgendwann dabei auch mal wirklich so richtig, habe dann mich nicht getraut, dass meine Mutter das sieht, also das hat sie mir auch nur erzählt. Und
hast die Hände verbrannt.
Hatte die Hände verbrannt, genau, und habe die dann so zu Faust gemacht, stimmt, das kann ja niemand sehen, zur Faust geballt die ganze Zeit über, und dann saß sie in der Badewanne und meine Mutter wollte jetzt, dass ich die, dachte so, mach mal die Hände auf. Und dann habe ich irgendwann die Hände so aufgemacht.
Und dann waren
mit so Brandblasen voll. Und dann muss ich wohl in dem Moment dann schon tierisch geheult haben. Meine Mutter hat sich natürlich nur Sorgen gemacht, wie ich da einen halben Tag mit Brandblasen anfluten.
Zurecht.
Ich war ein sehr ängstliches Kind, wie gesagt.
Ja, andererseits auch, ich meine, sehr leidensfähiges Kind, wenn du einen halben Tag mit Brandblasen rumliegst.
Ich weiß nicht, wie lange das war, aber es muss schon eine ganze Weile gewesen sein.
Erzählst du jetzt diese harten Stories, die ja auch so ein bisschen Ekelfaktor haben, weil dieser Pferdekopf hier so eklig war, triggert
das
so an?
Nein, was mir so anfällt.
Ja, ja, ich frage.
Weil ich auch in den Ofen gekrochen bin.
Stimmt, das war der Punkt.
Weil ich auch.
Das heißt, es ist gar nicht so unrealistisch, dass die royale Gänsemagd in den Ofen kriecht. Aber es ist doch trotzdem, also naja, ist ja auch, müssen wir es jetzt nicht irgendwie.
Naja, wo du halt deine Ruhe hast. Also ich meine, es ist jetzt. Also dieses Rausbrüllen, das kenne ich auch aus verschiedenen. Ich meine, so, ich habe auch als Kind irgendwann mal Märchen gelesen, das war, ich weiß nicht mehr aus welchem Land die war, da hat auch einer das in den Wind gerufen und um sein Gewissen zu erleichtern. Und
das verstehe ich. Und dass man das irgendwie, was sich seinem Teddy erzählt oder sowas, oder irgendwie eben, ja.
Hättest du auch den Pferdekopf erzählen können.
Den Pferdekopf oder in die Kirche geht, was auch immer. Aber dass der König ihr befiehlt, kletter in den Ofen und sag's da, das ist so hochgradig willkürlich. Also
das hat er ihr nicht befohlen.
Ich verwundere doch, im Prinzip schon. Ich bin deshalb ein bisschen verwundert, weil der Rest dieses Märchens, mal abgesehen von den magischen Momenten, ziemlich stringent erzählt wird. Und jetzt ist es so total unmotiviert, zu sagen, kletter in den Ofen. Also ich frage mich, wo das herkommen könnte. Aber ich fürchte, da kommen wir jetzt auf die Schnelle.
Na, so kleines raus. Königreich? Weißt du, da war nicht so viel Platz. Wo hättest du sonst hingehen sollen, um das zu erzählen? Ah, wir haben ja noch einen Kachelofen. Ich finde, das klingt so, als ob er ihr ernst, also als ob er ihr eher so,
so als Tipp gibt,
erleichter dich doch mal. So ein weisen alter.
Du magst den König, ne?
Also außer, dass er sich ins Gebüsch setzt und kleine Mädchen beobachtet, ist der eigentlich ganz nett.
Er tut es ja zum Wohl des kleinen Mädchens.
Ja, das würde ich als König auch behaupten. Hm. Ja, aber guck mal, aber willst du es mir nicht erzählen, sagte der alte König, endlich, so darfst du es doch dem Kachelofen erzählen. Das ist doch eher so ein, guck mal, ich gebe dir jetzt mal einen freundlichen Hinweis. Und dann hat sie auch nicht gesagt, ja, das will ich wohl tun.
Du darfst es, ja, okay, nee, du darfst es, du musst nicht, ja.
Antwortete sie. Damit musste sie in den Ofen kriechen, also doch, und schüttete ihr ganzes Herz aus, bis es ihr bis dahin ergangen und wie sie von der bösen Kammerjungfer betrogen worden war. Aber der Ofen hatte oben ein Loch, da lauerte ihr der alte König zu und vernahm ihr Schicksal von Wort zu Wort. Da war's gut und Königskleider wurden ihr alsbald angetan. Und es schien ein Wunder, wie sie so schön war. Der alte König rief seinen Sohn und offenbarte ihn, dass er die falsche Braut hätte. Die wäre ein bloßes Kammermädchen, die wahre aber stände hier als die gewesene Gänsemagd. Puh, okay, das ist jetzt ein unmotivierter Wechsel. Der junge König.
Na, wieso? Er hat jetzt die Geschichte gehört und jetzt klärt er alles auf und räumt auf.
Ja. Der junge König aber war herzensfroh. Das ist lustig, dass sie beide Könige waren. Der junge König und der alte König. Hm? Die Königs.
Ja, genau.
Demnächst auf Sat 1.
So wie die Ludolfs oder so, ne?
Ach ja, ich stelle mir gerade so vor, dass das so ein alter König mit so durch Köln die Straßen runterlaufen, irgendwie für RTL gedreht oder so. Ach ja.
Ich muss beim jungen König gerade an das Sandmännchen denken. Beim Sandmännchen gibt es ja jeden Abend einen kleinen Film und das sind so 5, 6 Serien, die sich mal abwechseln. Da gibt es eine Serie, die heißt Der kleine König. Der hat lustigerweise ein sprechendes Pferd, fällt mir gerade ein.
Und das heißt Fallada? Nein.
Das weiß ich nicht, aber der kleine König beim Sandmännchen hat ein sprechendes Pferd.
Okay. Bietet sich auch an, oder?
Ja. Das gibt ihm immer Ratschläge, weil der kleine König ist so ein ziemlich unverbesserlicher kleiner Junge, der so eine Mischung aus besserwisserisch, trotz und ängstlich. Also
ist der Held oder also wenn
dann? Erst die Hauptfigur und dann kommt ganz oft eben das Pferd, das ihm dann irgendwelche Tipps und Ratschläge gibt.
Und wenn dein Sohn das sieht, sagt er dann, haha, der dumme kleine König, oder sagt er, so würde ich eines Tages auch werden und dann wäre ich FDP-Vorsitzender?
Weder noch. Ich wollte gerade erzählen, aber das hast du mir jetzt durch deine fiese FDP-Pointe versaut, dass ich finde, dass in dem trotzigen Verhalten eines 3,5-Jährigen, der mit mir sehr eng verwandt ist, sich sehr viel Parallelen zu dem Verhalten des kleinen Königs aus der Serie findet. Aber
siehst du?
Ich hoffe, das wächst sich aus, bevor er den Fehler macht.
Julia Schramm hat ja hier neulich bei WMR erzählt, dass er auch FDP, also
dass er in die FDP eingetreten ist. Ja,
das
ist aber, das geht ja eigentlich ganz offen mit um. Das hat sie schon vor geraumen Zeit, vor vielen Monaten, habe ich das mal auf irgendeiner Politveranstaltung von ihr gehört.
Ich verfolge sie ansonsten nicht so, ich finde das ganz spannend.
Ja,
aber auch durchaus ganz okay Menschen können also versehentlich bei der FDP landen. Und dass ja nie jemand reinkommt.
Das soll passieren, ja.
Ja. So, bla bla bla. Der Junge.
Eher selten.
Der junge König aber war herzensfroh, als er ihre Schönheit und Tugend erblickte. Er hat ihre Tugend erblickt.
Das gehört aber auch, ich wiederhole mich, elementar zusammen.
Ich erblickte ihre Tugend. Und ein großes Mahl wurde angestellt, zu dem alle Leute und gute Freunde gebeten wurden. Obenan saß der Bräutigam, Die schlechten Freunde nicht, aber die guten. Zudem alle Leute und gute Freunde. Na gut.
Das ist eine lustige Formulierung, das stimmt schon. Ja.
Obenan saß der Bräutigam, die Königstochter zur einen Seite und die Kammerjungfer zur anderen.
Oh, wir inszenieren das Ganze auch noch.
Aber die Kammerjungfer war verblendet und erkannte jene nicht mehr in dem glänzenden Schmuck.
Hier ist noch eine zweite im Brautkleid, naja.
Genau, ja.
Ach ja. Er kannte jene nicht mehr in dem glänzenden Schmuck. Als sie nun gegessen und getrunken hatten und gutes Muts waren, wird nicht erst geheiratet und dann gegessen?
Ja, es geht da ganz, wir sind ja noch nicht beim Outing.
Ach so.
Es kommt da jetzt erstmal die Gegenüberstellung.
Gab der alte König der Kammerfrau ein Rätsel auf.
Was der hat echt sowas von Sherlock Holmes. Also andersrum.
Sherlock Holmes ist ja. Wer ist der Mörder?
Er ist ja,
wer hat Sherlock, das Pferd getötet?
Ja, aber der macht Sherlock Holmes, das ist ja genau das Ding, dass der genauso, dass er die Leute sozusagen durch solche Spielchen immer entlarvt hat.
Ich hab nur die Serie gesehen.
Was soll ich sagen? Manchmal hilft es, alte Bücher zu lesen. Wobei die Serie gut war, fand ich. Die war ganz gut.
Diese Sherlock-Serie?
Ja,
finde ich auch. Fand ich jetzt ein bisschen gemein, dass er so ein ewiger Cliffhanger nach der zweiten Staffel
ist. Also ich habe noch nicht mal die erste fertig gesehen, wie mir das mit fast allen Fernsehserien geht, aber die fand ich ganz gut,
die Folge. Die hat doch nur jede Staffel drei Folgen, das geht doch.
Ja, dann habe ich vielleicht auch die erste, ich habe zwei oder drei Episoden gesehen, mehr nicht.
Ja. Rätsel auf. Da gab der alte König der Kammerjungfer ein Rätsel auf. Was eine solche wert wäre, die den Herrn so und so betrogen hätte. Er zählte damit den ganzen Verlauf und fragte, welches Urteils ist diese würdig? Da sprach die falsche Braut.
Klasse, die eigentlich Rätsel. Wissen müsste, dass es um sie selber geht.
Ja, richtig? Die jetzt langsam mal den Braten riechen könnte, aber... Die ist nichts Besseres wert, als splitternackt ausgezogen in ein Fass, inwendig mit spitzen Nägeln beschlagen geworfen zu werden und zwei weiße Pferde davor gespannt müssen, sie Gas auf Gas ab zu Tode schleifen. Man könnte sie allerdings noch als Spontanfoltermethodenerfinderin einstellen.
Die ist schon echt krass drauf.
Hey, wir müssen noch mal jemanden hier kreativ... Das war wahrscheinlich damals die Kreativbranche.
Genau, wir machen mal eine Show.
Ich möchte nicht immer nur Köpfe abhacken. Können wir nicht mal was anderes machen? Ah, wir haben ja was mit Pferden.
Und mit einem mit inwendig benagelten Fass und nackten Frauen. Genau.
Und nackten Frauen.
Klingt nach Privatfernsehen, ja.
Ach. Das bist du, sprach der alte König. Und dein eigenes Urteil hast du gefunden und danach soll dir widerfahren.
Heftig.
Welches auch vollzogen wurde, der junge König vermählte sich aber mit seiner rechten Gemahlin und beide regierten ihr Reich Frieden in Frieden und Seligkeit. Amen.
Das ist der Schluss.
Das ist der Schluss.
Also wir kriegen nochmal detailliert beschrieben, wie die Alte jetzt sich selber umbringen würde. Dann wird einfach gesagt, ja, dann bringen wir sie kurz um und dann ist das vorbei, weil alles glücklich ist.
Genau. Halt dir mal kurz die Augen zu.
Lecker.
Hier gibt es noch einen Anhang.
Lass mich mal, also du nicht so schnell darüber weggehen. Das ist ja.
Vielleicht hat die Geschichtenerzählerin auch keine Lust mehr. Oh, ich muss ja dringend nach Hause.
Ich hab jetzt alle.
Ich hab noch was auf dem Herd. Ja, waren sie fröhlich und haben geheiratet und die Blöde war tot. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Ich hab jetzt irgendwie alle Ekligkeiten erzählt, abgehackte Pferdeköpfe. Und übergriffige kleine Gänsehirten und dann zum Schluss bringen wir auch noch die fiese Magd auf die brutalstmöglichste Art um.
Ja, sollen sie es ja zweimal erzählen? Und dann. Nee. Und dann gingen sie zum Fassbauer und sagten ihm: Fassbauer, mache uns ein Fass und schlage die größten Nägel ein, die du hast. Wir wollen eine nackte Jungfrau damit mit zwei Pferden durch die Straße ziehen. Ei wohl, das werde ich wohl tun. Und dann, als das Fass fertig war, zogen sie die Jungfer aus und sagten zu den Reitern, diese Jungfer wollen wir in einem Fass mit, das ist ja auch...
Hätte natürlich aber eine gewisse Intensivierung der plastischen Darstellungskraft, ne? Also, Du machst das gut.
Langsam.
Du könntest auch irgendwie so eklige Splatterfilme skripten.
Die nicht so hohe Drehkosten also haben, dass man immer wieder dieselbe Szene genau, nehmen kann.
Ich bringe grundsätzlich die Ideen und du wälzt sie dann bis zur Unerträglichkeit aus. Das klingt nach einem Geschäftsmodell.
Das nennt sich ZDF, das ist schon durch.
Ja, nee, komm, im ZDF wird doch sowas nicht gezeigt.
Ja, nicht so Splatter, aber so einfache Ideen bis zur Unendlichkeit ausgewälzt.
Du meinst diese Sonntagabendfilme?
Ich habe lange nichts mehr geguckt, aber...
Das sind also Vorurteile.
Ja, okay. Ganz
du
klar.
Du lenkst aber schon wieder von diesen ekligen Bildern ab, die in meinem Kopf sind.
Ja, ich kann ja noch ein bisschen ausarbeiten.
Nee, aber also, um das jetzt mal kurz wieder aus dem Lächerlichen herauszuholen. Typ, also erwartbar für ein normales, von den Brüdern Grimm, fürs bürgerliche Publikum zugeschnittene Märchen wäre gewesen, dass hier irgendwie auf eine etwas weniger krasse Art die bürgerliche Moral wiederhergestellt wird. Dieser Splatter, den sie offenbar aus der Märchentradition mitgenommen haben, dass der hier so dicke bleibt, spricht ja aber schon so ein bisschen dafür, dass es hier auf nicht eben mal nicht so sehr wie sonst bei ihnen um die Herstellung der bürgerlichen Moral ginge, die zwar durch die Hochzeit der Richtigen auch wieder da ist, sondern schon auch um ein bisschen eklige Effekte.
Na, muss ja auch so ein bisschen sein, ne? Also ich meine.
Ja, ich meine, ich bin ja zum Beispiel als großer Tarantino-Fan, ich finde das ja auch durchaus unterhaltsam, aber.
Aber ich meine, so, wenn die sich das auch so, also wenn die sich das wirklich so so erzählt hat.
Die Dorothea Fiehlmann.
Ist das die gewesen?
Die soll das gewesen sein, ja.
Als splitternackt ausgezogen in einem Fass inwendig mit spitzen Nägeln beschlagen, geworfen zu werden und zwei weiße Pferde davor gespannt müssen, sie Gas auf Gas ab zu Tode schleifen. Da stirbt man, glaube ich, noch ziemlich langsam.
Mhm.
Also ich meine, wird ja eigentlich gar nicht zu Tode geschliffen, sondern wahrscheinlich geht das... geht das Fass relativ schnell kaputt.
Nee, das Fass muss nicht kaputt gehen, aber dadurch, dass sie ja, also sie wird ja durch dieses Rollen des Fasses auf dem polternden Boden, wenn die Pferde da durch die Gassen ziehen, wird sie ja Stück für Stück immer wieder von diesen Nägeln durchstoßen.
Ja, ich überlege gerade.
Ich glaube, sie ist verblutet eher.
Ich überlege, wie man
das... Aber langsam und qualvoll.
Ich überlege, wie man das Fass so zurecht, also ob man das quasi so, dass es hinten rollt oder ob man es so quer einschleift, dass es einfach, dass es quasi nur holpert.
Und sie dann jedes Mal wieder auf die Nägel drauf.
Und jedes Mal wieder auf die Nägel drauf und dann irgendwann das Fass einfach kaputt geht und dass sie dann halt aber.
Ich weiß, also ich war mal in Rothenburg ob der Tauber, ein kleines süßes Städtchen in Süddeutschland, in dem es ein Foltermuseum gibt. Und da ist mir jetzt kein inwendig benageltes Fass in Erinnerung geblieben, aber es gibt diese sogenannten eisernen Jungfrauen.
Die sind auch widerlich, oder?
Die eben, also auch wie Fässer eben aus Holz, das dann von außen beschlagen ist, damit das Holz zusammenhält und innen eben auch die Metallspitzen drin. Und die wurden langsam zugeklappt und damit die Leute dann aufgespießt.
Und die sind so menschenförmig auch geformt.
Genau.
Also
prinzipiell die Nummer, Menschen mit in irgendeinem Holzgefäß langsam aufzuspießen, die waren also im 19. Jahrhundert nicht mehr üblich. Da hatte man subtilere Foltermethoden nach der Französischen Revolution, aber so 50, 60 bis so 100 bis 50 Jahre davor war sowas durchaus üblich. Also naja, was heißt üblich, aber im Rahmen des Möglichen.
Weißt du, apropos Französische Revolution, ich habe mal einen längeren Bericht über die Lebensumstände Ludwig des 14. gehört.
Des Sonnenkönigs.
Nachdem ich das gelesen gelesen hatte, habe ich mir gedacht, also so mal kurz unter die Guillotine war eigentlich schon, da hat man dem Leiden dann noch ein ganz gutes Ende bereitet.
Ja, die Guillotine wurde erfunden, weil man das Sterben humaner machen
wollte. Nee, aber der Typ war, der hatte einen Hofarzt, der Zähne für etwas, Unnötiges, also eines Königs nicht würdiges hielt und hat ihm alle Zähne rausgerupft und woraufhin
Wie hat er dann gebissen?
Ja, gar nicht mehr.
Mhm, Glückwunsch.
Also er konnte im Wesentlichen nichts mehr essen, nur noch klein gemahlen und der gesamte Verdauungsprozess funktionierte überhaupt nicht mehr und es hingen ihm wohl die Gedärme so halb raus. Der konnte irgendwie die letzten Jahre seines Lebens nicht mehr sitzen, im Wesentlichen.
Und das ist jetzt ein bisschen eklig, aber ganz kurz. Ja.
Du wolltest es.
Ich wollte jetzt mal diese ganzen Details, das ist richtig, aber ich wollte nur zur historischen Sicherheit für unsere geneigten Zuhörerinnen und so, Ludwig XIV. War nicht der, der unter die Guillotine kam.
Achso.
Es war Ludwig XVI. Der Sonnenkönig war etwas vor der Französischen.
Achso, vielleicht war es auch der Ludwig XVI. Kann auch sein. Aber auf jeden Fall einer dieser französischen Ludwigs hat einen Hofarzt gehabt, der Zähne für etwas prinzipiell Schlechtes und eines Königs nichtwürdiges
hielt. Das ist ja lecker.
Und sie ihm spontan ausgezogen hat. Also wenn du solche Ärzte hast, dann möchtest du nicht mehr wissen, welche Foltermethoden du noch so dir einfallen lassen kannst.
Richtig, aber deshalb, also im Vergleich zu im inwendig genagelten Fass zu Tode geschleift werden, ist die Guillotine natürlich wirklich ein lockeres Ding.
Ja, das kann man definitiv mal so sagen.
Und auch im Vergleich zum Tod durchs Beil, weil wenn der Henker den falschen falsch auf die Wirbel aufsetzt, dann bist du halt so halb abgetrennt, aber halt noch lange nicht tot. Und die Guillotine war eben so, dass man deinen Hals so justieren konnte, dass die garantiert sauber zwischen den Wirbeln durchging. Das wolltest du jetzt noch nicht wissen, richtig? Entschuldigung. Ja. Okay, kommen wir zu anderen Themen zurück, weil die...
Wollen wir den Anhang hier noch lesen?
Nee, ich wollte kurz auf Hörerreaktionen eingehen, hier live. Nicht im Chat, aber auf Twitter. Rudelbildung, die selber einen wunderbaren Podcast mit anderen über Fußball macht, zum FC Union Berlin, hat uns geschrieben oder hat mir geschrieben, dass sie es neben all den Ekligkeiten auch sehr, sehr spannend findet, dass es dem Königssohn offenbar scheißegal ist, wen er heiratet.
Das stimmt. Oh, die hätte ich genommen. Ah, ja, nehme ich halt die. Alles gut. Freue ich mich ja, dass ich jetzt hier richtig erwischt habe. Haha, hoffentlich passt diesmal.
Also neben dem Punkt, dass natürlich bei solchen völlig üblichen Handelsheiraten, der natürlich nicht viel mitreden durfte, weil sein Vater ihm das vorgegeben hat, ist es hier natürlich auch rein von der Geschichte, Logik der Geschichte her völlig egal, weil um den geht's nicht.
Ja, aber einfach so mal aus einem rein emanzipatorischen Standpunkt, also ihr war es egal, also sie hat immer noch Nein gesagt, wohingegen dem König, dem jungen König wirklich, ja, Hauptsache ich heirate eine.
Genau, ja.
Silbernes Haar, was jetzt die andere für Haare hatte, wissen wir jetzt nicht, wahrscheinlich irgendwie dunkel.
Egal.
Ja, ach ja, ja. Soll ich noch den Anhang kurz lesen?
Ist halt entspannt, weil ich meine,
wir haben
ja jetzt, das Märchen ist ja schon ganz schön intensiv gewesen. Und jetzt so Germanistenprofessoren hinterher, bla bla, von den Brüdern Grimm.
Ich kann ja, ist nicht so viel.
Okay.
Ich kann ja mal hier wenigstens kurz anfangen, können wir auszwehren, in Klammern davor. Dies schöne Märchen stellt die Hoheit, die Hoheit der selbst in Knechtsgestalt aufrechtstehenden königlichen Geburt mit desto tieferen Zügen vor, je einfacher sie sind. Was ihr die Mutter zum Schutz mitgab, ach stimmt, was ist daraus eigentlich geworden? Aus dem Blutstropfen sprechen auch sonst noch Stimmen, siehe der liebste Roland, bla 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 bla, hat sie unschuldig verloren und der gezwungene Eid drückt sie nieder. Aber noch weiß sie windbannende Zaubersprüche und mit stolz gedemütigten Gedanken wird sie jeden Morgen unter dem finsteren Tor durch das Gespräch mit dem auch im Tod treu gebliebenen Pferde erfüllt. Redende, kluge Rosse kommen sonst noch vor. In dem abgehauenen Kopf wohnt die Sprache fort. Es ist merkwürdig, dass die alten Norden von geopferten Pferden die Häupter aufzustecken pflegten, womit man den Feinden Schaden zuglaubte. Wie man Menschenköpfe auf Zinnen steckte. Bla 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 bla.
Naja, nein, das ist ja einfach so eine kulturhistorische Erklärung. Dass er uns jetzt erklärt, die Herren Grimm, wo kamen die Pferdeköpfe noch vor?
Wo kamen die noch vor, die kluge Rosse?
Nein, das ist klar, aber dann kommt ja, dass die aufgesteckt wurden, kam wo vor?
Es ist merkwürdig, dass die alten Norden,
also wahrscheinlich also irgendwelche
Wikinger und so,
ja.
Saxogramm LVP 75 Vergleiche Zooms Fabelzeit.
Okay, es ist einfach der kritische Kommentar, den eben die Herren Germanistikprofessoren damit ranhängen
die
wollten.
Die alten Nokias.
Nokias?
Ja, das war jetzt, hat Google vorgeschlagen. Nee, die jetzt die gebe ich mal die. Das ist lustig, die kommen auch aus dem Norden.
Das stimmt. Gibt's die überhaupt noch?
Okay, die alten Norden? Nee. Gibt's auch schon lange nicht mehr. Die alten Norden tauchen nur, ich hätte jetzt auch dir, hätte ja sein können, dass es irgendwie. Ja, also. Alle Dude, Mutti ist nie wieder aufgetaucht, die drei Blutstropfen sind nie wieder aufgetaucht. Warum sind die eigentlich abhandengekommen?
Ja, weil sie sich zu sehr über diesen Fluss gebeugt hat, weil ihre Magd ihr nichts zu trinken geben wollte.
Ja, aber das war so, ich dachte, die tauchen, also ich dachte, weil es auch drei waren, dass jetzt jeder Blutstropfen ihr nochmal irgendwie weiterhilft und so, und dann verliert sie den direkt nach 2 Minuten.
Das wäre spannender gewesen, ne?
Eigentlich irgendwie schon.
Auch im Sinne der Power Gadgets.
War halt noch. Und sie ist trotzdem noch stark geblieben.
Das Konzept ist nicht so ausgereift gewesen damals.
Aber da sieht man mal, wahre Königin, auch egal wie sie leiden, tam tam tam, eidgeschworen ist eidgeschworen und auch wenn er unter Todesdrohung passiert ist. Und Finger hinterm Rücken kreuzen hat sie offensichtlich damals noch nicht so drauf gehabt.
Das macht man ja auch nicht.
Macht man nicht?
Nee.
Nicht mal, wenn man unter Todesdrohung dazu gezwungen wird, die eigene Herkunft zu leugnen?
Nee, das hast du ja gerade so schön gesagt. Ihre Ehre verbietet das sozusagen. Vielleicht auch ihre Naivität, aber egal.
Ich glaube, ein guter König war auch einer, der im Zweifelsfall den Pragmatismus über die Ehre gestellt hat. Also zumindest einer, der halbwegs lange regiert hat, König.
Das ist natürlich eine Theorie, die Machiavelli schon lange vor den Brüdern Grimm in der politischen Theorie hoffähig gemacht hat. Aber sie entspricht, glaube ich, nicht dem Herrschaftsideal.
Man erwartet
man
erwartet von einem Herrscher treu blöd.
Nein, nicht treu blöd, aber also das Ding ist ja, du hast ja völlig recht, die Pragmatismus führt zum Erfolg und so weiter. Das hatten die politischen Theoretiker schon drauf, schon seit ein paar Jahrhunderten, dann eben auch durch Machiavelli verschriftlicht. Nur geht es ja darum im Märchen, nicht? Im Märchen geht es ja viel mehr, gerade diesen komischen Göttinger Germanisten, geht es ja mehr um so eine romantische Vorstellung von Volk und Bürgerlichkeit und eben dann auch diesem guten Adel. Da geht es natürlich nicht um Pragmatismus, da geht es wirklich um Ehre und Stärke und Treue und so ein Quatsch.
Die sogar bei Frauen nicht total unausgeprägt ist.
Im Gegenteil, hier ist es, sind es vor allem die Frauen, wie wir ja vorhin schon dank unserer lieben Zuhörerin Rudelbildung.
Ich habe das kurz überlegt, ob ich das nochmal erwähne. Es gibt drei wichtige Frauen. Und dieser der Junge taucht ja wirklich gar nicht auf. Okay, also das ist der Konradchen, der ist noch irgendwie also so in so einer hinterherrennenden dämlichen Variante ist er noch wichtig. Aber ansonsten nur noch der alte König. Ansonsten insgesamt 6, also eigentlich nur 5 handelnde Personen.
Genau, und davon sind 3 Frauen und aber auch die Königsmutter ist jetzt kurz da und wird ganz gut erklärt und wir haben eine richtig böse Frau, wir haben eine richtig gute Frau, wir haben einen
alten
relativ
Ofen.
Guten alten König, wir haben einen kleinen, ekligen, aber auch dummen Gänsejungen.
Und ein Pferd.
Und ein Pferd und auch
ich
hier wieder.
Ein Haus.
Ein kunterbuntes Haus. Nee, aber auch hier wieder hatte gerade eben Rudelbildung unsere Zuhörerin, die über Twitter mit uns diskutiert, die richtige Erkenntnis getwittert, der klügste Mensch des Märchens ist das Pferd.
Ja, das. Hä? Wieso? Nee.
So ganz passt es nicht, weil es
ist. Also, es ist ein schöner Spruch, aber es stimmt schlicht und ergreifend nicht.
Aber wer wäre denn der klügste Mensch hier? War schon der alte König, weil er löst es ja letztlich auf. Also die ehrenvollste ist sozusagen auf jeden Fall die Gänsemarktprinzessin.
Genau.
Der klügste ist wahrscheinlich schon der König. Das Pferd ist aber schon auch wichtig, weil es halt, obwohl es nur noch ein abgehackter Kopf ist, letztlich den Schlüssel zur Lösung liefert. Es ist elementar wichtig. Also weißt du, ne? Der König erfährt es ja nur, weil dummes Konradchen, Kürtchen, ihm erzählt, was der Pferdekopf sagt.
Ja, ja, natürlich.
Der Pferdekopf ist schon sehr wichtig.
Der Pferdekopf ist total wichtig, aber ich meine, da hast du als Pferd eine Sprechrolle in so einem Märchen, weißt du? Wirst gecastet und darfst das erste Mal sprechen, wenn du tot bist. Und zwar auch immer nur denselben Satz. Das
macht man ja mit Blue Box-Verfahren.
Ja, aber darfst halt auch immer nur denselben Satz sagen. Wieso hat dieses dämliche Pferd nicht einfach, Moment mal, bevor ihr mir den Kopf abhackt, möchte ich gerne nochmal erzählen, was sich hier so eigentlich zugetragen hat. Ich meine, wenn so ein Pferd plötzlich kurz bevor es zum Schlachter geführt wird, nochmal anfängt zu sprechen, das sollte doch schon mal reichen, um das Gröbste, um erstmal den Prozess aufzuhalten.
Das haben sie aber nicht gemacht, hat auch der König nicht gemacht. Und deshalb ist doch das Pferd der klügste Mensch der Geschichte, weil der König kann nicht der klügste sein, der hat einen großen Fehler gemacht. Das Pferd aber ist das allwissende Pferd.
Nee, das war ja gar nicht der alte König.
War der junge König.
Der junge König hat
das Pferd doof.
Ja, ja, eben.
Okay, aber das Pferd ist allwissend. Das macht das natürlich schon ziemlich klug, ne?
Wieso ist das Pferd allwissend?
Na, weil das Pferd auch im Tode noch die relevanten Informationen erzählen kann.
Ja, aber zur falschen Person.
Nee, naja, was heißt zur falschen? Es
erzählt es immer dem Mädchen.
Ja, zur Beruhigung.
Ja, nicht irgendwie, wenn sonst. Übrigens, die da hinten, die ist in Wirklichkeit Königstochter, mach mal was, sondern immer nur wieder, ja, du weißt es ja, du bist ja eigentlich Königstochter, wenn das deine Mutter wüsste. Nee.
So okay, es ist die Kombination aus dem guten Pferd und dem klugen König.
Na, eigentlich ist ja die Königstochter, schadet sich ja die ganze Zeit über selbst. Aus Ehre schadet sie sich selbst. Und der König, die altersmilde Weisheit, zwingt sie in einen Trick, oder nicht zwingt sie, aber bietet ihr einen Ausweg. Übrigens, dem Ofen darfst du es erzählen und ich stelle mich mir oben mal an das Loch von dem Ofen, während du da gerade drin bist.
Ja, also nochmal. Also, ja,
ich kann mir gerade den alten König so als Dieter Hallervorden vorstellen.
Das ist schön, genau. Palim, palim.
Palim, palim. Königssohn, du glaubst ja nicht, was passiert ist.
Ja, also trotzdem bleibt es die Kombi aus dem eben klugen König, der lauter so eine Auswege hat, nämlich dass er zuhören geht, dass er die Geschichte des Pferdes, das letztlich alles erzählen kann, weil es noch alles erlebt hat, nutzt. Also insofern finde ich, sind die beiden schon zusammen wichtig. Also wieder im Sinne von Computerspiel, du musst die richtigen Teile zusammenbringen, um das nächste Level zu erreichen.
Genau.
Du brauchst sie schon beide.
Was mir an dem Computerspiel-Zusammenhang aufgefallen ist, dass das wie in einem Adventure, egal wie oft du hingehst, die Leute werden immer genau das Gleiche machen.
Ja, genau.
Das ist ja auch so. Jeden Tag, der König legt sich daneben, er hätte eigentlich noch 4 Tage, ich guck mal, ob morgen wieder exakt dasselbe passiert. Hey, es passiert wieder exakt dasselbe. Hey, heute habe ich mal meinen halben Hofschal mitgebracht, der sich hier im Gebüsch versteckt. Guck mal, der probiert wieder dem.
Aber das ist genau der Punkt. deshalb schadet sich auch das, die Königstochter nicht wirklich selber, wie du sagst, sondern die verhält sich einfach in ihrem Rollenmuster. Die funktioniert letztlich nur wie so ein Roboter.
Ja, aber schadet sich dabei ganz massiv.
Ja, aus so einer personalisierten Sicht. Aber der Einzige, der sozusagen in unserem Sinne etwas Charakter beweist in diesem Märchen, ist der König, weil der aus dem, was geschieht.
Der Einzige, der frei handelt.
Der Einzige, der frei handelt und der Einzige, der die Geschichte entwickelt.
Genau.
Alle anderen funktionieren immer nach Schema F.
Genau. Also der alte König ist der Einzige, der was drauf hat.
Also es braucht zwar das allwissende Pferd, das ihm dabei hilft, aber er ist der Einzige, der die Handlung voranbringen kann. Außer die andere, die Charakter beweist, und zwar als total negativ, ist natürlich die Dienstfrau.
Die auch aus ihrer Rolle fällt.
Insofern ist jetzt zwar, haben wir einerseits festgestellt, dass dieses Königsmädchen in ihrer Fähigkeit, Kürtchen wegzuschicken, so ein gewisses emanzipatorisches Potenzial hat, aber wirklich eine komplex handelnde Figur, wie wir sie sozusagen heute
mit modern, Motiv und Charakter?
Genau, ist sie nicht.
Ja, das ist eigentlich nur die böse Dings da.
Ja, und der König.
Und der König.
Als Gegenpol.
Wobei der ja auch nicht im eigenen, obwohl der vielleicht auch im eigenen Interesse handelt. Möchte er das sein Königreich, bla bla bla.
Der will, dass sein Sohn gut verheiratet ist, ne?
Ja, ja, nee, passt schon. Ja. Haben wir es, oder?
Spannend. Haben wir quasi so eine strukturalistische Figurenerklärung mal nebenher entwickelt. Nicht schlecht.
Ah, ach, der Chat war ja...
Der war heute ein bisschen brav, ja.
Ja, war ja
ruhig. Ich weiß nicht, ob es an uns lag, aber gut.
Ja. Wir haben aber auch lange gemacht, ne?
Ja, wir haben sehr lange gemacht.
Na, gibt's auch. 1,40.
1,40. Na gut, dann war es das heute am 20. April. Am 2. Mai gibt es uns abends live auf der Republika für die Republika-Gängerinnen und Gänger unter unseren Zuhörern. Da werden wir unter fachkundiger Anleitung von Sabria David noch ekligere Märchen als heute lesen und uns in diesem Ekel wälzen. Können wir das eigentlich aufnehmen? Kriegen wir das irgendwie hin?
Ich hoffe mal. Ich hoffe mal, dass wir das irgendwie hinkriegen. Vielleicht haben sie auch diesmal bei der Republika sowas wie Aufzeichnungszeug dabei.
Ich weiß, dass sie in 5 der 8 Locations.
Locations?
Ja, 8 Bühnen parallel.
Krass.
In 5 wird aufgezeichnet, in 3 nicht. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher wir sind. Ich kann's
dann
nicht
kriegen versprechen. Wir das mal raus, ansonsten nehmen wir da einfach, ich meine, so.
Irgendwie eigenes Equipment mit.
Das sollte ja machbar sein.
Okay, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und auch diese Sendung kann natürlich auf unserem Blog wieder geflattert werden. Vielen Dank.
Genau.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zur Republika oder bis zum nächsten Mal.
Und
hier.
Trotz allen abgehackten Pferdeköpfen und zu Tode gefolterten Mägden eine gute Nacht.
Genau. Tschüss.
Ciao.